Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir sind am großen Survivor Series-Wochenende angelangt. Es ist Zeit für NXT TakeOver Toronto und natürlich dann auch heute Nacht die Survivor Series selber. Mein Name ist Olaf, ich bin euer Host und heute gibt's die Show-Review zu NXT TakeOver Toronto und bei mir ist zum einen der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag.
Schon viel besser. Guten Tag.
Und in der anderen Leitung ist der YouTuber Kai. Moin.
Warum hast du das bei mir immer mal verarschen, Alter?
Ich finde das super.
So, um diesen kleinen Insider-Gag kurz aufzuklären. Letztes Mal hat sich David beschwert, dass ich immer Moin zu ihm sage, obwohl er aus dem tiefsten Westen kommt. Und ich dachte mir, ich drehe das heute einfach ein bisschen um.
Weil Kai ja aus dem tiefsten Norden kommt, ne?
Genau, deswegen, weil ich einfach ein Assi bin und auch den Kai mal verarschen wollte.
Du alter Schelm. Ja.
Ja, alter Fuchs, genau.
Assi, der merkt das nicht, komm.
Ja, so sieht's aus. Ich glaube, wir haben heute alle einen recht geschmeidigen Sonntag zugebracht, oder?
Nein, so ihr habt voll gehetzt. Kai, beeil dich, beeil dich.
Trotzdem ist er zu spät gekommen.
Wie, man kann nicht, ich hatte nicht mal eine feste Zeit gesagt, wann ich da bin.
Nee, bei dir ist immer, man sagt, machen wir irgendwie 5 bis 6 und dann heißt es bei dir, okay, machen wir 6.
Ich schwöre, ich komme immer zu spät, ne? Also so, ich bin chronischer zu spät, komme.
Ja, das haben wir uns mittlerweile auch schon gemerkt.
Das ist eine neue Generation.
Das macht aber auch meinen Charme aus.
Ja, deinen Charme. Mit S-C-H-A-M.
Schambein, danke.
Genau, ja. Liebe Freunde dort draußen, also falls ihr uns irgendwelche Fragen schicken wollt, könnt ihr die gerne an frage@headlock.de schicken oder schaut bei Facebook vorbei, da sind wir auch immer online. Ansonsten Twitter findet ihr uns natürlich auch. Uns hat passenderweise der Jan aus Hamburg, moin moin, eine Nachricht geschrieben. Und da ging es nämlich ganz spezifisch um NXT und er fragt nämlich, was sagt ihr zu den aktuellen NXT-Publikumslieblingen, die mittlerweile im Main-Roster aufgestiegen sind und dort nicht über Mid- und Undercard hinauskommen? Also er spricht da zum Beispiel Leute wie Neville oder auch Sami Zayn, die Frage ist schon irgendwie 2 Wochen alt, da stand noch nicht raus, dass er um den IC-Titel antritt, spricht er halt beispielsweise an und fragt uns dann auch noch, wie sehen wir die Chancen für Leute wie Asuka, Samoa Joe und Nakamura, wenn sie ins Main-Roster aufsteigen. Also fangen wir doch erstmal mit der ersten Teil, mit dem ersten Teil der Frage an. Also wie finden wir das, dass NXT-Publikumslieblinge im Main-Roster nicht so richtig zu Potte kommen? Kai?
Ja, ich denke mir immer so, was erwarten die Leute? Denn du kannst ja nicht jeden, der halt hochkommt, in den Main-Event pushen. Ich finde so ein Neville, der ist auch okay in der Mid-Card. Also, oder vielleicht auch in der Undercard. Also, ja, kann ich mitnehmen.
Also, er ist tiefste Undercard.
Ja, aber würdest du denn im Main-Event sehen wollen? Würdest du sehen wollen, wie Neville irgendwie so eine 20-Minuten-Promo hält? Ich nämlich nicht. Naja. Das Problem ist bei NXT, so, ich liebe NXT, ich liebe die Crowd, aber da ist immer so ein richtiges Abgewichser, einfach auf jeden Wrestler, der da ist, weißt du? Bei jedem Match kommt der Chant, oh, this is awesome. Ich meine, ich liebe das, ich liebe diese Fanstimmung. Aber generell, ich finde so in letzter Zeit wurde dieser This is awesome Chant so unglaublich inflationär benutzt.
Moment, aber nicht bei NXT, sondern der wird bei Raw und bei SmackDown benutzt wie irre.
Ja, aber ich meine jetzt nicht nur bei NXT, aber du kannst eben nicht jeden, der hochkommt, in den Main Event pushen. So, das geht auch nicht. Es wird auch schwer, so einen Shinsuke Nakamura hochzuholen, weil er kein gutes Englisch spricht, genauso wie Asuka. Bei Asuka geht's vielleicht noch, weil die Diven sowieso nicht so viele Promos machen, außer jetzt halt Charlotte und hier Sasha Banks. Also deswegen finde ich das immer schwierig, wenn die Leute kommen und sagen, ja, der ist ja so geil bei NXT. So, das sind ja alles keine schlechten Wrestler, sonst wären sie halt nicht in der WWE. Nee,
überhaupt nicht. Ja. Bei Neville ist ein ganz herausragender Wrestler.
Man muss aber vor allen Dingen jetzt nicht unterschätzen, die Größe des Publikums. Bei NXT, Neville zum Beispiel, der funktioniert beim kleinen Publikum, was aus Marks besteht, super. Kommt dann aber in Main Roster, wo halt mehr verlangt wird oder halt mehr Star Power auch da sein muss, damit du dich durchsetzen kannst, die er halt nicht so gesehen hat. Also er ist halt nicht der komplette Wrestler mit dem Gesicht, wo du denkst, okay, der kann es am Stadion hängen oder so.
Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen das Cesaro-Problem, dass es einfach großartige Wrestler sind, aber die haben halt nicht diesen Charisma-It-Faktor. Also Cesaro jetzt noch mehr als mehr als Neville, aber das ist halt die Sache. Die funktionieren halt mega gut bei diesen Smarks, weil sie einfach unglaublich gute Wrestling-Matches machen, die 16 Minuten gehen und komplett nicht langweilig sind. Aber dann, also die sind halt keine, die so das Ding carryen, so wie ein Seth Rollins oder ein Kevin Owens, finde ich.
Man muss ja auch ganz klar sagen, dass auch nicht jeder Wrestler einfach für den Main-Event gemacht worden ist. Also bei Neville oder auch Apollo Crews ist ja auch jetzt ein schönes Beispiel aktuell.
Zum Beispiel.
Tyler Breeze würde ich wiederum tatsächlich ein bisschen höher noch einschätzen, weil ich finde, dass man aus dem mehr machen könnte, wenn man wollte. Aber davon abgesehen, denke ich, dass manche Leute auch einfach gut in der Mid- und Undercard aufgehoben sind. Und das ist auch okay so. Eben. Also es muss nicht jeder um den World-Title mitfäden, sondern es ist absolut okay, wenn jemand wie Neville und keine Ahnung, Baron Corbin sehe ich zum Beispiel auch als jemanden, bei dem ich mir inzwischen nicht mehr so sicher bin, ob der diesen nächsten Sprung schaffen kann. Da muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Wenn da was kommt, ist das okay. Ansonsten muss man auch einfach damit leben können, dass manche Leute eben in der Midcard und Undercard sind. Und hey, die sind bei WWE. Also die wresteln jetzt nicht auf irgendeinem Dorf vor 20 Leuten, sondern die sind bei WWE in der Undercard. Da gibt es garantiert Schlimmeres für die als das. Also,
ja, vor
das
allen muss man ja auch mal wiederum sagen. Vor allem muss man Geduld haben. Also man muss es auch so sehen, ein The Rock startet ja auch nicht gleich durch wie sonst was, sondern es kann auch einfach sein, dass das aktuelle Gimmick nicht funktioniert. Vielleicht kriegen die später ein anderes Gimmick, was dann funktioniert. Bei Neville zum Beispiel war das Startgimmick, das war katastrophal. Also das war ja dieses Mickey-Maus-Supermaus-Dingsbums-Gimmick. Das kann ja nicht funktionieren, aber das heißt ja nicht, dass er nicht später auch funktionieren kann, wenn man ihm ein anderes Gimmick gibt. Bei Kevin Owens zum Beispiel, okay, er war selber, das hat funktioniert. Manche Wrestler, die brauchen einfach auch ein bisschen Zeit, das kann auch ein paar Jahre dauern, bis sie das richtige Gimmick haben, dann heißt es immer noch nicht, dass die Main Events sind, oder dann sind die halt schon Upper Midcard oder Midcard. Das kann schon sein, also man darf halt nicht erwarten, dass, vor allen Dingen, weil halt die Vielzahl an NXT-Stars, die auf einmal reinkamen, die konntest du nicht alle pushen wie sonst was. Das wäre ja Wahnsinn gewesen.
Ja, außerdem musst du ja auch bedenken, meiner Meinung nach gibt es Gimmicks, die funktionieren aber auch nur bei NXT. Also zum Beispiel, wenn ich Ty Dillinger, mega schwerer Name.
Ich wusste, dass das kommt.
Ja, weil
das
wenn ich Ty Dillinger sehe, ich finde, das ist kein Gimmick, dass der Main-Roster klappt. Klar, das ist dieser lustige 10-10-10-Chant, aber so, das war's dann auch.
Ich weiß. Da bin ich auch ganz bei dir. Also ich finde, dass Ty Dillinger inzwischen ein gutes Charisma entwickelt hat, aber ich weiß nicht, ob das Gimmick auf Dauer funktionieren würde im Main-Roster. Ich glaube, das ist für den Anfang ganz okay, aber der muss irgendwann den Sprung über dieses Gimmick hinweg schaffen. Und da muss man halt abwarten, ob das im Main-Roster funktioniert.
Da bin ich gegenteiliger Meinung, weil das dürft ihr nicht unterschätzen. Dieses Gimmick und dieser Chant, er ist einsilbig, was sehr wichtig ist. Ich sag nur jetzt Chants oder what.
Oder no.
Ja, und ihr seht das in der Crowd jetzt, wenn wir gleich zu Takeover kommen, was dagegen kann. Klar, das war eine total smarkige Crowd, aber ihr wisst, wie schnell die Amis sich anstecken lassen. Also so ein Ten-Chant, das kann sehr schnell zu so ein Yes-Movement werden.
Du meinst so wie bei Fandango, wo da nichts passiert ist?
Ja, das war ja was anderes. Albern. Mir geht es darum, um so einsilbige Chants, und das Gimmick ist nicht so verkehrt. Bei Ihnen kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Es gibt aber halt natürlich, da stimme ich euch voll zu, halt Gimmicks, wo es schwieriger sein kann. Ich stelle mir auch einen Woods mit dem Glorious-Gimmick, das ist halt total smarkig. Die stehen da drauf, die wollen das singen und so weiter. Die Kiddies werden damit eher Probleme haben. Ich sehe das aber auch nicht als so schlimm an, zum Beispiel auch, dass Wrestler länger bei NXT sind.
Nein, das ist super.
NXT ist mittlerweile, für mich ist es einfach ein dritter Brand geworden, der gleichwertig fast schon ist, also für mich persönlich als Wrestling-Fan, und ein ganz anderes Publikum hat. Und okay, natürlich, ich würde mir halt wünschen, dieses Publikum geht auch rüber zu Raw und SmackDown, und dann hätten diese Wrestler auch andere Chancen und Co. Aber es ist halt nicht so, und das muss man einfach sich als Fan auch bewusst machen. Das ist eine ganz andere Show. Es ist zwar Wrestling, aber es ist eine andere Art von Entertainment, ein anderer Ablauf, eine andere Zielgruppe. Und da kann halt nicht ein Wrestler 1:1 funktionieren. Nicht
gar. Genau, es ist halt wirklich eine eigene Brand innerhalb der Brand. Das muss man einfach wirklich sehen. Du hast die übergeordnete, das übergeordnete Unternehmen WWE, darunter Raw und SmackDown und die ganzen kleineren Sendungen aus dem Main-Roster als Untersparten, und dann darunter nochmal NXT für eine kleine Core-Fanbase. Also das werden mittlerweile wahrscheinlich schon viele sein, also deutlich mehr, als das jetzt noch vor 3 Jahren der Fall ist. Aber wie du gerade gesagt hast, es ist eine andere Zielgruppe. Es sind die Leute, die eigentlich Indie-Wrestling halt geil finden und ihre Stars von da sehen wollen, nur halt auf einer großen Bühne. Und dafür liebe ich eigentlich NXT. Also wenn du dir Leute wie Gargano und Ciampa ansiehst, dass die vor 15.000 Leuten oder wie viel das da gestern im Air Canada Center waren, dass die da antreten dürfen, what the fuck, wie geil ist das denn? Also ein Gargano oder ein Ciampa oder Alexander Wolf oder was weiß ich was, die hat man vor ein paar Jahren noch irgendwo vor 400 Leuten in der Turbinenhalle in Oberhausen gesehen, und auf einmal füllen die jetzt da Arenen, und das ist doch toll. Also
vor allen Dingen, mal kurz eingeworfen, glaubt ihr denn, dass die WWE irgendwann mal sich sagt, okay, wir versuchen die Main-Shows an das NXT-Publikum ein bisschen auszurichten, weil Faktisch ist es halt so, zum Beispiel Takeover war eher ausverkauft, viel, viel eher als Survivor Series.
Ja, aber das ist halt auch
nicht das ist nicht das erste Mal. Und die Nachfrage nach NXT, du siehst ja auch, da gab es ja auch eine Meldung mit den meistgesehenen Sendungen, beim letzten Takeover, wo die ganzen Pay-Per-Views und so weiter, alle da waren, auch der Live-Pay-Per-View von WWE, ich glaube, das war SummerSlam, aber statt SummerSlam war der mit Abstand meistgeschaute Pay-Per-View Takeover.
Ja, diesen,
und
ja.
Das sollte man nicht unterschätzen. Also ich finde, die Entwicklung könnte uns entgegenkommen, weil vielleicht denkt die WWE irgendwann mal um, okay, vielleicht ist doch eine erwachsene männliche Crowd gar nicht so schlecht.
Aber ich meine, im Endeffekt ist es doch schon so, dass das aktuelle WWE-Produkt extrem an den Indie-Fan ausgerichtet ist. Also schaut euch so Kämpfe wie zwischen Owens und Rollins an oder sowas. Das ist doch schon der feuchte Traum jedes Indie-Wrestling-Fans, jedes Smart-Marks. Also was die für Aktionen bringen, das ist doch kein, wir haben doch keinen Unterschied mehr. Also die sind doch nicht mehr eingeschränkt in dem, was sie tun, wie das früher mal war, oder bekommen irgendwelche dummen Gimmicks, weil sie halt vorher in Indies gewesen sind. Also diese Zeiten, in denen man jetzt sagen kann, oh nee, jetzt geht das zu WWE und auf einmal kann der gar nichts mehr oder darf nur noch irgendwie 3,5 Aktionen zeigen. Die sind doch vorbei.
Nein, das nicht, aber die Charaktere sind doch schon bei Raw und SmackDown comichafter als bei NXT. Muss man halt.
Die sind präsenter, definitiv,
ja. Ich finde aber auch kindlich und kindgerechter. Das merkst du schon. Das heißt, bei NXT zum Beispiel, die machen das ist keine ECW, die machen das auch nicht über Blut oder über Schimpfworte, sondern über ein bisschen mehr realistisch oder ein bisschen mehr Aggressivität drin oder sonst was, schwer zu erklären. Und bei
Intensität würde ich dafür jetzt mal als Wort nehmen.
Ja, Intensität. Und bei Raw und SmackDown ist es halt sehr leichte Kost, teilweise halt mit New Day und so, die sich halt klar an Kinder orientieren und Co. Wo ich immer noch, also ich merke halt einen Unterschied, an wen sie sich richten. Und da würde ich mir wünschen, vielleicht geht es ja mal irgendwann so, dass sie sagen, okay, wir wollen diese NXT-Crowd, es heißt ja trotzdem nicht, dass wir PG verlassen müssen. Aber wir wollen die abgreifen, weil wir merken, was eine Crowd ausmachen kann, wo wir gleich wieder hinkommen, weil eine Crowd kann aus einem netten Pay-Per-View einen verdammt guten Pay-Per-View machen.
Aber wie ist das denn? NXT ist doch Network-Exclusive, oder? Soweit ich weiß. Ja, guck mal, du musst halt auch so sehen, bei Raw machen die immer schön Zeit für Werbeblocks und alles. Also bei NXT können die einfach sich komplett ausleben, wo du dann gucken musst, okay, da müssen wir noch, machen wir noch ein bisschen Werbung rein, da machen wir hier noch ein bisschen das Product Placement, dann bewerben wir hier nochmal schon unser Merchandise und sowas. Also ich bezweifle stark, dass jemals Raw irgendwie... Aber ja klar, das gibt es auch bei NXT. Teilweise. Aber ich bezweifle halt stark, dass NXT, also dass Raw jemals in die Richtung von NXT gehen wird. Du hast diese geileren Matches, auch diese Indie-Matches, wo du dann zum Beispiel Kevin Owens gegen Seth Rollins hast oder Seth Rollins gegen Sami Zayn, was unglaublich geil ist von der Technik her. Aber das ist trotzdem immer noch so dieses Casual-Publikum. Und gerade halt, weil sie wissen, dass da die übertriebenen Smarks bei NXT sitzen, können sie auch das zeigen, was sie bei NXT zeigen.
Ja, nur deswegen diese Anzahl der Smarks, beziehungsweise, ich sehe es noch nicht mal so, dass es nur Smarks sind. Bei uns, auch bei den Kommentaren, siehst du dann auch Leute, die dann schreiben, ja, ich habe früher immer nur Wrestling geguckt mit Undertaker und Ultimate Warrior, aber aktuell dieses NXT finde ich voll gut. Ich würde das nicht nur reduzieren, dass man sagt, das sind nur die Hardcore-Smarks, sondern dafür ist diese Anzahl an Teilnehmern, an Zuschauern und Usern, die das halt sehen wollen oder die auch bereit sind, Tickets zu kaufen, viel zu groß geworden. Ich glaube, das haben die selber zu ihrer Überraschung feststellen müssen, als damals der erste Takeover irgendwie in 2 Minuten ausverkauft war.
Ja klar. Liegt aber ich glaub, das war ja auch daran, dass sie diese Exklusivität haben. Ne? Natürlich ist das... Also ich denke mal, WWE-Pay-Per-Views wären auch viel, viel besser ausverkauft, wenn es halt nur 4 oder 5 im Jahr geben würde. Und NXT Takeover ist einfach so exklusiv, dass es auf jeden Fall ausverkauft ist, weil du weißt, davon gibt es eben nicht viel im Jahr und deswegen will ich genau das sehen.
Und du weißt auch noch, dass immer die Qualität stimmt und da ist es kein Übergangsevent, sondern es ist halt dann der eine Event, der jetzt erstmal für die nächsten 3 Monate den Weg vorgibt eigentlich. Das haben wir jetzt ja auch diesmal wieder gesehen, ne? Wo sich das dann hinentwickelt und da ist einfach jeder, ich kann mich an kein Takeover-Event erinnern, wo ich rausgegangen bin und gesagt hätte, der war ja eigentlich erst eher so mittel, sondern da war immer irgendwas dabei, was halt geil war, wo man danach drüber reden konnte, was einen begeistert hat. Und mal ehrlich, das ist halt was zum Beispiel bei diesen ganzen kleinen Zwischenevents, die wir jetzt bei WWE so häufig haben, was halt da komplett fehlt.
Ja.
Ja, das Schöne ist auch... Du zuerst.
Naja, bei TakeOver, das stimmt einfach, beziehungsweise bei NXT finde ich halt bei den Pay-Per-Views, stimmt einfach das Gesamte. Also ich finde die Storys halt schön, die spitzen sich zu. Du hast dann diesen einen Kampf bei TakeOver alle paar Monate, wie ihr halt schon richtig sagt, dadurch, dass du wenig Pay-Per-Views hast. Was halt eben nicht in den Weeklies ist. In den Weeklies siehst du halt nicht die beiden in Tag-Teams die ganze Zeit immer gegeneinander kämpfen. dazu dann noch die Matches, die sind halt qualitativ teilweise echt einfach richtig krass gut. Und halt noch die Crowd, die dazu kommt, wo, wenn du mal halt drauf achtest, die Jungs, die halt da sind, also es sind halt großteils Jungs in unserem Alter wahrscheinlich, die wollen einfach Spaß.
Jungs wie wir.
Genau, die wollen halt Spaß haben. Was für eine, wenn du an die Mimik guckst vor Publikum, das ist nicht so, dass sie passiv da sitzen mit verschränkten Armen, also dieses abwehrende Körperhaltung, sondern die wollen einfach Spaß haben von Anfang an. Das merkst du halt direkt bei jedem Pay-Per-View. Und das macht es halt auch ein bisschen aus. Und da finde ich aber trotzdem halt ein bisschen schade. Aber das ist natürlich auch ein Mitgrund, warum Wrestler halt da funktionieren und da nicht, weil die halt bei NXT viel mehr Zeit haben und der Fokus auf ihre Storyline gelegt ist. Bei Raw und SmackDown muss man einfach bedenken, dieser Wrestler, der tritt erstmal bei jeder Hausshow auf. Der muss dann auch noch in jeder Weekly-Sendung auftauchen, in Mixed-Matches, dann da. Und er muss trotzdem es noch schaffen, herauszustechen und eine gute Storyline zu haben, wenn er Glück hat. Puh, das ist halt ein anderer Anspruch.
Absolut. Sollen wir dann vielleicht einfach mal den Bogen schlagen zum aktuellen Event, wenn wir schon die ganze Zeit über NXT reden?
Machen wir. Ja, komm, dann lass doch mal direkt schön beim Anfang anfangen, oder? Also schön beim ersten Match.
Das macht total Sinn, ja, finde ich.
Sie haben alle Bälle am Arm.
Ja, genau. Ach, ja. Bobby Roode gegen Ty Dillinger. Wieder fantastische Entrances und total Big Match Feeling, oder? Bobby Roode mit Core und riesiger Robo und allem drum und dran.
Ich fand, wie geil war das? Die Entrances beim letzten Mal irgendwie alle geiler, ich weiß nicht. Also,
ja,
also klar, der war cool.
War cooler, ja.
Aber so an so, hä? Klar, Bobby Roode war geil, aber ich war irgendwie fand ich die Entrances letztes Mal alle besser.
Aber die Crowd war lauter dieses Mal, oder kam es nur mir so vor? Also ich saß vor dem Fernseher, ich hab direkt gedacht, ui, okay, das ist ein neues Level von Lautstärke beim Mitsingen.
Ja, ja, das hatte ich so auch den Eindruck. Die waren schon gut dabei, sagen wir es mal so. Also das hat man ja auch, da ist ja auch die Kamera oft genug so in die Zuschauerränge gefahren und nicht nur die Kollegen aus Deutschland mit den Fußballtrikots in der ersten
Reihe. Ich schwöre, die mich aufgeregt haben. Ne? Solche Missgeburten, Alter.
Also ich meine, okay, hätten sie schöne Trikots angehabt von richtigen Vereinen.
Nein.
Alles schön und gut, aber dann erstmal noch, siehst du, Schalke neben Dortmund und dann packen die jeden Wrestler an wie die Irren.
Solche Hurensöhne, ne? Ohne Spaß.
Alter!
Das kann doch nicht wahr sein. So, du gehst da hin, so, und natürlich denkst du, hey, guck mal, das ist ein Deutscher, ist ja ganz cool. Und dass die jeden einfach angrabbeln müssen, diese Pisser. Können einfach, können so, ja, okay, du kannst dich freuen, dass du da bist. Aber pack doch nicht jeden, so, ich würde das auch, du wirst das dann auch nicht wollen, dass jeder irgendwie dein scheiß Gesicht greift oder an deinen Arm greift oder dich umarmt, so. Lass doch einfach gut sein, das hat mich so aufgeregt, ne?
Ich meine, was normal ist, dass du halt den Western auf die Schulter greifst, was halt man eigentlich nicht machen sollte, die Western festhalten oder den Arm umgreifen. Und das haben sie halt gemacht.
Moment, bei Nakamura ist aber auch immer einer von denen, die sich sehr in die Guardrail reinlehnen und sich da auch gern in den Arm nehmen lassen. Also nur so als Hinweis. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich fand's nicht so schlimm. Ich finde, dass da muss ein Wrestler leben können.
Aber du hast
können,
richtig gesehen, wie das hat Nakamura genervt, das hat hier Ciampa genervt. Fand ich nicht geil. Sowas macht man nicht. Ohne Spaß, benimm dich doch, wenn du da bist.
Egal, kommen wir zu den Entrances. Also die Entrances, das war doch. Also ich persönlich fand es erstmal cool, dass das der Opener war. Das war eigentlich genau das Richtige, um die Stimmung direkt von 0 auf 100.
Das heißt, zwei Kanadier in Toronto passt ja auch hervorragend.
Das war super. Und auch noch zwei Leute, die halt Publikumsreaktionen ziehen und die es auch verstehen, wie man das macht. Also der Roots, der zelebriert seinen Entrance. Und das
genau, der heißt Root, nicht Roots. Der hat ohne S am Ende.
Generell ist doch der Running Gag, dass beim, wenn er genannt wird, der Name immer nur
Ja, das stimmt.
Ja, wie war der Botchamania, ne?
Ja, immer nur Und dann war aber, generell, aber die beiden haben das direkt auch schon gut gemacht. Direkt die Stimmung selber angeheizt. Und bei dem Match war im Übrigen, das war ein Paradebeispiel dafür, ein Indie-Match beim Pay-Per-View. Mit den ganzen Ten und den Gags quasi drin. Also bei WWE-Matches hast du halt selten Gags drin und hier waren ja richtig viele Gags drin. Allein schon, wo er ihn auf die Hände getreten hat.
Das war mega geil, Alter.
Ten macht dann er das auch macht. Sowas ist total Indie, aber ich musste lachen. Ich wurde super unterhalten. Es war ein tolles Match, was halt auch von der Crowd lebt, muss man ehrlich sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Beide gut harmoniert. Gegen Ende hin richtig Tempo zugenommen, also war ein geiler.
Ich muss da sagen, ich fand das halt gar nicht so ein typisches Indie-Match, sondern ich fand, das war ein relativ oldschooliges Heavyweight-Match, gerade was Bobby Roode angeht. Also Bobby Roode ist ja eigentlich so das Aushängeschild für den Anti-Indie-Wrestler, wie ich finde, weil der eigentlich. Was ist denn an dem Indie? Also da ist überhaupt nichts an dem Indie.
Ja, so ein richtiger WWE-Wrestler, so ein richtiger WWE-Anzug-Wrestler, ne?
Der hätte auch mit diesem Gimmick, mit der Art und Weise genauso gut vor 30 Jahren funktionieren können. Mit genau derselben Kampfweise.
Ja. Weißt du? Ich meine, aber Indie heißt ja nicht, dass High-Flying-Move oder sonst was ist. Indie finde ich von der Art, wie Match gemacht wird, ist das halt auch schon mal
Fand ich überhaupt nicht in dem Kampf. Ich fand, das war ein richtig unschooliges. Ja, das schon, also das, aber das ist auch das mal. Das hast du ja normalerweise
nicht in WWE-Matches, dass du jemanden auf die Hände haust und der natürlich dann diese Ten-Bewegung macht.
Ja, also das war dann halt diese eine Sache, aber ansonsten fand ich das ein relativ oldschooliges Aufeinandertreffen von einem klassischen Babyface, das war Ty Dillinger und dem Bösewicht Bobby Roode.
Und dem Bösewicht-Face.
Ja, das ist ja der Tweener, um es
da
mal
aufzugreifen.
Da ist er.
Nein, aber auch was ich halt ganz groß fand, Ty Dillingers Selling, wie er die ganze Zeit die Nackenverletzungen und so verkauft, das war ganz groß. Bobby Roode, wie er da immer wieder Aggressivität reingebracht hat und so, das war klasse. Und am Ende, ich war ein bisschen überrascht, dass es da doch so klar ausgegangen ist, aber es macht auf der anderen Seite eben auch Sinn, dass dann Bobby Roode mit dem Impaler DDT das Ding nach 17 Minuten nach Hause fährt und vor allem auch da 17 Minuten. Das ist geile Zeit für so einen Opener.
Ich wollte auch wieder sagen, ich habe das, wo ich sehe ja immer erst die Zeit, wenn wir den Cast machen, weil gut, du nimmst das ja im Match eh nicht wahr und es kam mir nicht vor wie 16 Minuten.
Ja, eben. Das ist halt auch das Ding.
Also Wrestling-Match. Also das war
einfach eben, klar, haben
der perfekte
wir
Opener. Du hattest auch einfach nach dem Entrance, muss man halt sagen, wenn die Crowd so mitgeht, hast du einfach als Fan vorm Fernseher erstmal richtig Bock. Also die Grundeinstimmung ist schon mal eine sehr gute. Und dann das Match, es war halt nie langweilig. Die haben auch verschiedene Sequenzen halt so gehabt, dass du innerhalb des Matches, wie Olaf schon sagt, schon Storytelling hattest. Und da merkst du halt schon, erstmal haben die sehr gut auch harmoniert, muss man auch sagen. Moves saßen alle sauber, schöne Konter drin. Und Nearfall after Nearfall, immer Richtung Ende hin, wo du halt trotzdem immer dachtest, okay, jetzt vorbei, nee, doch nicht. Und dann, vor allen Dingen, du gehst halt als Zuschauer schon da ein bisschen aus. Also ich bin zumindest davon ausgegangen, dass halt in Toronto das Face erstmal gewinnen wird, den Opener.
Nein, auf jeden Fall gewinnt Bobby Roode, das war klar.
Das habe ich mir eigentlich auch gedacht, allein für den weiteren Weg.
Ja.
Bobby Roode ist made for Main Event und nicht irgendwie.
Der ist halt wirklich made for Main Event. Ist egal, ob bei Raw oder bei NXT oder bei SmackDown. Das ist ein Main Event, also durch und durch, finde ich.
Das heißt, ja, Star Power hat halt. Du siehst ihn an und du siehst direkt, das ist ein Star.
Obwohl
du siehst auch direkt, das ist ein Wrestler. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Du siehst ihn an und denkst so, oh, das ist ein Wrestler. Ne? Und da sieht sich halt aus wie der Schlumpf von der Straße, der dir an der Tankstelle irgendwie da, weiß ich nicht, die Tankfüllung bezahlt. Sondern es ist halt wirklich jemand,
der... Bester Vergleich, wer kennt's nicht?
Der Schlumpf von der Straße. Nee, aber es ist einfach so, der sieht ja aus wie ein Wrestler und der präsentiert sich wie ein Wrestler und der spricht wie ein Wrestler und der kämpft auch wie ein Wrestler, wie es damals in den 90ern der Fall gewesen ist. Und deswegen ist der halt auch so geil. Und dazu noch dieser Auftritt. Und ich finde auch... Also, guck dir die alten TNA-Auftritte an, wo er halt schon cool war, aber dann kommt er zur WWE und ist einfach nochmal von 0 auf 100 einfach mal doppelt so geil, wie es halt jemals gewesen ist.
Wo ich trotzdem sagen muss, dass ich das teilweise, finde ich den ein bisschen langsam im Ring, also so diese, wie bei Randy Orton, so teilweise, also da bin ich einfach nur kein Fan von.
Aber das ist sein Style, im Gegensatz
zu Orton, klar,
er ist halt trotzdem nicht
ich mein
zu halt langweilig. Nur. Also das finde ich zum Beispiel, bei Orton ist halt, er ist langsam, aber macht dann auch noch die ganze Zeit Holes und er langweilt halt. Also ich finde Orton-Matches sehr oft langweilig. Bei Woods ist es halt eben nicht der Fall. Also ich fühle mich unterhalten, was er auch zum Beispiel sehr gut macht, wo man halt auch merkt, diese Star-Power, er arbeitet auch sehr viel mit Mimik. Was ich halt bei Wrestling immer oft vermisse und auch in Podcasts immer oft anmerke. Bei ihm ist es halt der Fall. Wenn du dir das Match anschaust, hat er ganz oft halt mit der Mimik gespielt und er verkauft halt während des Matches, selbst wenn er eine Pause macht, sagt er damit irgendwas aus oder möchte irgendwas zuspitzen oder sonstiges. Also es hat schon alles Sinn.
Ja, also ja, vor allem, ich finde es auch echt eine nette Abwechslung, dass du mal im NXT-Roster nicht jemanden hast, der Aktion nach Aktion nach Aktion nach Aktion bringt, sondern auch jemanden, der dann auch mal erkennt, wann er mal eine Pause einlegen muss, wann er mit dem Publikum spielen muss, wann er mal seinen Gegner verhöhnen muss oder sonst irgendwas. Das sind die Kleinigkeiten, auch dass man sich einfach mal den Moment gibt, eine Aktion wirken zu lassen, anstatt gleich was anderes dahinterher zu setzen. Also egal, wie geil jetzt ein Ciampa und ein Gargano irgendwie sind, zweifellos, aber da ist es halt dann häufig so, dass ich manchmal das Gefühl habe, da wird überhastet irgendwie und da wird für den Moment halt eben kreiert, aber bei Bobby Roode ist das eben anders, sondern da ist es halt eben so, dass da eher das Match in der Gesamtheit von der Psychologie ausgebreitet wird, während das bei anderen Kämpfen eben anders
ist. Aber wisst ihr, was schade ist? Wo ich nochmal nachgeguckt habe? Der ist halt auch schon 39, ne?
Ja. Das stimmt.
Ja, aber er ist topfit und er ist auch nicht jemand, der oft verletzt war.
Ja, klar.
Und man muss auch sagen, dass er seinen Stil kann man aber noch länger fahren. Also das ist auch wiederum das Ding. Ne? Mhm. Also zum Beispiel AJ Styles ist ja auch in der ähnlichen Alter. Da weiß man nicht genau, ob der das jetzt noch länger als 3-4 Jahre irgendwie ziehen kann. Bei Bobby Roode kann ich mir das noch locker vorstellen. Ich wollte übrigens gerade noch kurz was einwerfen von wegen Randy Orton. Ich habe letztens geträumt, dass der Main Event von der nächsten WrestleMania Randy Orton gegen Roman Reigns war. Nur so. Das war ein furchtbarer Traum.
Wir hatten doch schon Randy Orton gegen Big Show als Main Events, von daher. So, ey, dann nehme ich halt Roman Reigns.
Ja, aber ansonsten, geiler aber, Opener.
Noch Anmerkung, es war ja nicht nur Bobby Wood, der das Match getragen hat, sondern seinen Gegner. Also ich fand halt Ty Dillinger, ich finde ihn im Ring echt gut. Also ich gucke ihn mir gerne an. Ich finde auch, dass er sich zum Beispiel verbessert. Du siehst bei ihm schon an, dass er immer besser wird.
Sicher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, der Junge hat halt Charisma. Der hat ein Gimmick, was funktioniert und was auch das Publikum dazu bewegt, für ihn zu chanten und sich hinter ihn zu stellen. Er hat hier in diesem Kampf gut funktioniert, auch weil er halt eben so auch so ein bisschen der Underdog war, für den alle Leute aber trotzdem waren. Und der auch mit seinen Aktionen einfach over war. Und deswegen hat das gut funktioniert in diesem Kampf.
Und was wir ansprechen müssen, ich habe das geliebt beim ganzen Event, immer wenn der Referee gecountet hat, wenn jemand draußen war, ganz immer 10, ich fand das so geil, ne? Ich liebe sowas.
Ich mag ja auch beim Smart-Publikum, wenn die sagen, okay, hier, das nächste Match ist for One Fall und dann alle
One Fall. Das fand ich auch mega aber geil.
Das ist halt einfach das, was ich meinte, ja, wir wollen Spaß haben, Stimmung. Das finde ich super.
Ja, das stimmt. Aber
das passt auch genau zum nächsten Match. Und zwar, wenn eine NXT TakeOver-Crowd leise ist,
dann springen vom Gerüst.
Moment.
Dann weißt du schon,
anfangs dass es leise.
Ja, wir aber das.
Anfangs für mich das Match. Egal, erstmal sagen, welches Match
aber das war. Genau. Ne, und zwar das Finale des Dusty Road Tag Team Classic Turniers: The Authors of Pain, Akam und Reza mit Paul Ellering gegen TM61, Nick Miller und Shane Thorne. Ich sag mal so, man hätte in dem Turnier auch ein geileres Finale haben können. Wenn man jetzt mal guckt, wer drin war, oder?
Ja, man will natürlich versuchen, die Authors of Pain irgendwie als Heel-Tag-Team zu etablieren, weil NXT braucht halt auch irgendwie ein Heel-Tag-Team, damit es miteinander funktioniert. Mein Problem an diesem Kampf ist nach wie vor, auch wenn ich TM61 echt mag, das waren vier Leute, bei denen ich mir den Namen nicht merken kann. Weil die irgendwie austauschbar so untereinander
sind. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch das hier bei Cage Match aufgerufen, weil ich das absolut nicht wusste. Ich habe auch gerade mir die Bilder angeguckt. Wer ist von dem Gerüst gesprungen?
Shane Thorne ist vom Gerüst gesprungen.
Ja, das fand ich cool. Der Rest hat mich komplett nicht interessiert. Also so, war ein langweiliges Match für mich. Also kein schlechtes Match, ich fand es langweilig.
Also mich hat es nicht interessiert, aber sie haben es gut gemacht. Und ich fand halt auch die Charakterdarstellung eigentlich gut von den Heels. Die war für mich glaubwürdig. Ich fand das Finish am Ende auch gut, dass er halt die Kette runtergeworfen hatte.
Aber einfach
versucht hatte, einzugreifen. Genau, das Publikum geflogen ist. Aber generell war halt das Match, ich meine, man muss auch so sagen, ich glaube, die müssen noch ihr richtiges Gimmick suchen, also Nick Miller und Shane Thorne vor allen Dingen und ein richtiges Outfit, weil die Hosen gehen gar nicht.
Ja, vor allem bei Nick Miller geht das überhaupt nicht. Aber mal ganz kurz nochmal, wir haben es, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass Paul Ellering in einem Haifischkäfig über dem Ring aufgehängt
war. Das war das coolste Match, na, wohl das zweitcoolste.
Aber ich fand das gut, also ich fand das oldschool, aber gut.
Das ja, genau, ich fand es ja auch witzig, also das hat schon gepasst. Es ist halt wirklich eine oldschoolige Anspielung, das kennt man ja irgendwie aus der Vergangenheit. Ich glaube, es war mal, ich weiß gar nicht, war es Jim Cornette oder wer hat da nochmal drin gesessen? Ich weiß es nicht mehr, aber...
Es gab es mehrfach.
Genau, es gab es mehrfach und das ist halt wirklich eine schöne Anspielung, auch mit der Kette, weil natürlich wird niemand überprüft, wenn man den da oben reinsteckt und dann hat Paul Ellering hinterher die Kette runtergeworfen. Ganz kurz, ich fand den Kampf an sich absolut okay, also die Authors of Pain waren sehr dominant und trotzdem, finde ich, haben TM61 immer wieder Gelegenheit gehabt, auch ihre Stärken zu zeigen. Das fing am Anfang schon an mit Shane Thorne, der diesen Daredevil-Charakter ja irgendwie ein bisschen verkörpert, als der da aufs Gerüst geklettert ist oder geklettert worden ist, auf dem Rücken von einem von den Authors of Pain und dann den Flip runtergemacht hat auf den Hallenboden. Das war schon cool.
Und die haben ihn sauber gefangen, ne? Also das ist keine Selbstverständlichkeit in meinen Augen.
Ich war auch überrascht von von der Agilität von den beiden Big Men, also von Authors of Pain, was die alles kassiert haben, auch gerade was Nick Miller, der die da wirklich durch die Gegend werfen durfte und dann auch am Ende dieses Thunder Valley, also diesen Press-Up-Slam von den beiden, also von Nick Miller und Shane Thorne gegen einen von den Authors of Pain. Ich kann es nicht auseinanderhalten, tut mir leid, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Das war halt geil und ich fand, dass die Aktionen von TM61 auf jeden Fall Impact hatten und gerade weil die Authors of Pain Agilität mitgebracht haben, die man vielleicht nicht erwartet hätte und zum anderen, weil die auch bereit waren, diese Dinger zu nehmen. Und das fand ich nicht selbstverständlich und ich fand dafür, was es halt eben war, es waren jetzt nur 8 Minuten 20.
War auch okay
aber das war,
mit der Länge.
Aber jetzt mal ernsthaft, ich finde, dass die Authors of Pain, das ist schon ein Team, was ich mir auch später irgendwann mal, wenn die jetzt halt Zeit genug hatten, bei Raw oder SmackDown vorstellen könnte, auch als Heel-Team, richtig, weil die sind halt schon glaubwürdig. Anfangs dachte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, als sie halt debütiert waren, okay, zwei große, dickere Typen, klar, super langsame Matches und so, aber ich finde halt genau, das ist es halt, sie sind halt schon groß, kraftvoll, du merkst auch, dass sie richtig Power in den Armen haben, aber trotzdem sind sie halt noch agil und halt eben nicht dieses 0 auf 15 nur schlagen, nur treten, sondern da ist schon was dahinter. Also ich finde, genau, dass sie auf jeden Fall Talente haben.
Double-Team-Moves von denen sehen auch gut aus.
Oh ja.
Die haben Impact dahinter, also ich erinnere mich da so exemplarisch an diesen Stomp vom zweiten Seil, wo der eine den Shane Thorne irgendwie im Backbreaker gehabt hat und dann kam einer vom zweiten Seil und hat auf ihn drauf gestampft. Das passt schon. Also, und deswegen ist es auch gut, dass die jemand wie Paul Ellering an ihrer Seite haben, der halt das Reden für sie übernimmt, weil ich weiß nicht genau, wie das so mit Reden bei den beiden Jungs aussieht, aber ich glaube, so ist das schon ganz cool. Und Paul Ellering hat ja auch diese Vergangenheit mit der Legion of Doom und Co. Das passt für mich. Und für den Moment ist das absolut okay. Man muss natürlich gucken, wohin sich das Gimmick entwickelt, aber ich habe mir von Anfang an gedacht, dass die Authors of Pain da die heißesten Kandidaten auf den Sieg von diesem Turnier sind. Und so baut man halt einen neuen Contender auf. Und gerade dann für den nächsten Kampf ist das ja auch gar nicht so verkehrt.
Darf ich da, wenn du den Kampf gesagt hast, also wer gegen wen, darf ich dann ganz kurz einen Satz zumindest sagen?
Ja genau, nächster Kampf.
Da, also warte, muss ich auch sagen, den David einen Satz gesagt hat, möchte ich einen Monolog halten.
Okay, aber danach ich noch einen Monolog und dann darf Olaf den Rest machen.
Und Olaf, ich mache jetzt die Ansage und gehe danach auf Toilette. Ja, genau. Ja. Also nächster Kampf ist für die NXT Tag Team Championship und zwar ein 2 out of 3 falls Match zwischen Team DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa gegen The Revival, bestehend aus Dash Wilder und Scott Dawson. So, jetzt gebe ich ab an David, wolltest du zuerst.
Genau. Genau, ich sag's jetzt einfach nur kurz und knapp. Das war für mich ein ganz glattes 5-Star-Match und das meine ich auch todernst, feste Überzeugung, das war auf jeden Fall 5-Sterne-Match. So, Kai darf jetzt erstmal machen.
Ich hatte das ja schon beim letzten Takeover-Event, was ich geguckt habe. Und zwar, ich verfolge NXT an sich relativ wenig. Also jetzt so vom Schauen, aber ich gucke immer die Takeover-Events. Deswegen ist es auch schön, dass ich mal wieder diese Videopakete gucken kann. Finde ich ganz geil. So, weil die sind eigentlich immer gut gemacht bei WWE. Und das ist immer schön, weil die bringen mich immer auf den aktuellen Stand. Und als ich das dann das letzte Event geschaut habe, weil wenn du ja die Sachen nicht so verfolgst, dann ist dir auch nicht so klar, sag ich jetzt mal wie bei Survivor Series, wer gewinnt, finde ich persönlich.
Das Video war im Übrigen sehr, sehr gut gemacht.
Das wollte ich auch nochmal ganz kurz anmerken, weil die ganzen Video-Packages zeigen genau das,
war richtig geil.
Was ich von Video-Packages beim Wrestling erwarte. Ich will keine scheiß Popmusik dazwischen, ich will keinen Pitbull oder sonst irgendwas, der da blöde Beats drunter legt und irgendwie da rappt. Ich will coole Rockmusik und geile Bilder und Metal und Punk bei sowas, weil das soll Aggressivität und Intensität darstellen und nicht irgendwie hier die Party. Das
ist aber wirklich also, so. Und dann immer so diesen emotionalen Moment, alles. Auf jeden Fall. Beim letzten Takeover-Event, da bin ich schon komplett ausgerastet einfach. Weil, wie viele Nearfalls einfach in dem Match waren? Also in dem letzten, generell. So,
ja.
Was? Ich saß davor. Und das ist immer so diese 15-Minuten-Marke, wo du weißt, jeder Move jetzt kann das Ende sein. Und dann ging es hin und her und hin und her. Und das war perfekt. Und The Revival hat letzte Mal gewonnen. Okay. Und jetzt das Gleiche im Tour of Three Falls-Match. Das Geile daran ist einfach, du hast, dass beide mal einen Pin machen können, du hast noch ein schönes Comeback drin und dann am Ende kommst du auch wieder zu diesem Moment, dass du nicht weißt, was passiert jetzt hin und her. Lass einfach mal.
Kann ich da noch was anmerken?
Ja, klar, sicher.
Weil du halt jetzt gerade sagst, es war halt ein Kampf, Best of, aus 3 Pins halt, also Best of 3 oder 2 out of 3 Fall Match. Und bei dieser Konstellation, ich hasse diese Konstellation eigentlich bei Matches. Und dieses Match hat im Grunde genommen, es war eine perfekte Schablone für alle nachfolgenden Matches, wie du diese Stipulation rüberbringen kannst, ohne dass es langweilig ist. Weil jeder rechnet ja die ganze Zeit, okay, jetzt Revival hat den ersten Pin gemacht, jetzt sind die anderen dran. Aber die haben es immer wieder gezogen, dass du echt dachtest, scheiße, die machen das vielleicht doch nicht. Eben. Also ich fand diese eigentlich Spannung haben sie super gemacht.
Und du hattest es halt doppelt, weil du dachtest, okay, wenn die jetzt irgendwie gepinnt werden, ist komplett Ende. Ah nein, okay, die machen das 1-1. Was auch, also du kannst gar nicht alle Moves aufzählen, wie krass die waren. Weil guck mal, nach 5 Minuten war der erste voll. Relativ schnell so als Schocker, so scheiße. DIY liegt hinten. Und dann hat es fast 9 Minuten gedauert, bis das 1-1 kam.
Genau, mit gefühlt 400 Nearfalls.
Und du hast die ganze Zeit. Und dann auch zähes Ring hin und her. Ja. Also da hat ja jeder, wie David gerade gesagt hat, es war halt wirklich ein zähes Ring zwischen den beiden Teams. Du hattest ja auch diese Geschichte, dass dann ja auch auf den vorherigen Kampf zurückgegriffen worden ist, auf diese Kniegeschichte, also die Knieverletzung von Johnny Gargano. Das kam ja schon auch in diesem Kampf auf. Und in diesem Pinfall auf. Und das ist halt immer hin und her gewankt. Du hast wirklich, da muss ich David auch vollkommen zustimmen, du hast wirklich immer das Gefühl gehabt, so, also im Zweifelsfall gehen The Revival hier 2-0 raus und DIY gehen zu fucking 505 und 205 und wrestlen auf einmal eine Cruiserweight Division oder so. Und das haben die wirklich klasse gemacht, einfach diese Spannung aufgebaut, dass du wirklich dann auch teilweise daran nicht mal drüber nachgedacht hast, so, ja, das geht ja eh noch in dritten Pinfall, sondern nee, das war dann irgendwann einfach so, dass du unsicher warst. Und das ist halt das Geile, wenn das halt funktioniert, ne? Obwohl man sich eigentlich relativ sicher ist, weil man ja auch mitdenkt, aber das hat da funktioniert.
Das im 1-1 wurde es ja noch krasser.
Ja.
Du hast es auch beim Publikum gemerkt. Beim Publikum war es ja so, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ein Publikum kann ein Match auch heben und deswegen ist es auch für mich auch 5-Star. Erstmal war es technisch von einer In-Ring-Story, weil das gab es, eine richtige Story, super gemacht. Du hast mitgefiebert und dann war die Crowd. Du hast sie bei der Crowd gesehen, bei jedem Nearfall, dass die selber wie du vor dem Fernseher genau dasselbe empfunden haben, so scheiße. Oh mein Gott, immer noch nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein. Immer dieses Unglaubliche, dass du einfach denkst, das kann nicht wahr sein. Du hast ja teilweise sogar Zuschauer mit offenem Mund gesehen und ich stand auch mit offenem Mund vorm Fernseher, weil ich einfach es nicht mehr aushielt und dachte, das kann nicht wahr sein. Das war so packend und intensiv, das Match. Und man muss auch hier einfach mal sagen, wenn man halt so Raw und SmackDown guckt, die Tag Team Division, hier hast du im Grunde genommen auch gesehen, wie geil Tag Team sein kann, weil die Teams untereinander, allein The Revival, eigentlich, die sind ja nicht spektakulär oder so, aber was die für Moves und so Kleinigkeiten miteinander machen und wenn einer kurz den nur die Hände hält, damit er nicht beim Whip-In zurückfedert, so ganz viele Kleinigkeiten.
Ja, so beide Teams, generell, wie sie einfach zusammenarbeiten, ne?
Genau,
diese, das war richtig. Die ganzen Teamwork. Kleinen Sachen, das ist unglaublich.
Ich fand diese eine Szene besonders geil. Da waren beide Revival-Leute im Ring und Johnny Gargano hat halt verzweifelt versucht, in die Ringecke zu kommen. Hat irgendwie, ich glaube, hat Dash Wilder, glaube ich, irgendwie von sich gestoßen. Da wäre eigentlich der Weg zu Ciampa frei gewesen und in dem Moment stellt sich.
Direkt davor, das war super.
Genau, stellt sich Dawson davor und denkst du so: Scheiße, jetzt ist auf einmal der Weg versperrt und das habe ich noch nie gesehen. Nein. Und ich habe eigentlich immer gedacht, wie genial ist das denn? Und das war so intelligent. Und
oder halt auch diese Sachen, dass dann wird doch getaggt, aber dann lenkt einer von beiden den Ringrichter ab, sodass der Tag nicht gesehen wird. Oder so, also so
generell. Aber halt diese, nicht plump, sondern ganz schnell.
Ja, dieses ganze Hin und Her dabei. Also es war, nochmal zurück zu den Nearfalls. Ich habe das ja nicht zu Hause geguckt, sondern bei meiner Freundin. Und ich hatte halt Kopfhörer drin, ne? Und ich ganze Zeit so, ich hatte es halt auf dem iPad geguckt und immer so, oh, nein. Und die guckt mich nur so an und so, kriegst du gerade ein Kind oder was? Aber, also zum Beispiel jetzt in dieser Sequenz, wo dann, ich glaube, das war Dash Wilder, der dann Scott Dawson den Superkick verpasst hat, wo sie eigentlich den Finisher von DIY machen wollten.
Ja.
Und dann hat dann ja DIY den Finisher der Revival gemacht. Da dachte ich so, okay, das ist schlüssig, das passt in sich, jetzt ist Ende. So. Aber dann, das war das trotzdem nur ein Nearfall.
Ja, ja.
Und dann war Johnny Gargano, hat erstmal das eine Bein verletzt, weil er dann gegen den Titel getreten hat, was auch super war wieder für Heels. Dieses nicht den Titel so benutzen, dass du den irgendwie schlägst oder sowas, sondern einfach, du hältst den Titel hoch, er tritt dagegen und verletzt sich deswegen. Das ist, die Idee ist einfach generell grandios, finde ich.
Sie haben ja auch darauf geachtet, dass sie durchweg versucht haben, Johnny Garganos Beine zu bearbeiten, die ganze Zeit. Und die wollten ja auch den Aufgabegriff, er ging ja voll auf die Beine. Das war alles schlüssig, logisch. Du hast es ja oft bei Tag-Teams, dass es halt, du denkst als Zuschauer, ja klar, der eine hängt jetzt draußen, liegt 4 Stunden auf dem Boden, total unlogisch. Ne, hier war es halt eben absolut logisch. Es war auch, als Johnny Gargano fast gepinnt wurde, ich hätte schwören können, dass er jetzt gepinnt wird am Boden und dann im allerletzten Moment sein Tag-Team-Partner reinspringt und das Publikum ist auch explodiert in dem Moment, weil die, glaube ich, das auch dachten. Und das ging alles so schnell, dass es halt eben nicht so zu sehen war, dass er da eigentlich schon stand und nur gewartet hat auf seinen Einsatz, sondern er ist ganz schnell in den Ring gesprungen.
Das ist auch einfach, also das ist auch einfach diese Ring-Awareness, sage ich jetzt mal, die die da haben. So, du siehst wirklich ganz oft, wenn du Raw guckst, okay, der steht jetzt da, guckt so ein bisschen hoch und wartet, dass der in den Ring springen kann. Aber du hast nie gesehen, dass einer kommt und angesprungen kommt oder dass jetzt der Pin unterbrochen wird. Also dieses Hin und Her, ich schließe mich damit nur an, das ist für mich wirklich ein perfektes 5-Star-Match. Ich habe so unglaublich mitgefiebert und dann auch noch dieses Ende, dass dann beide getappt haben. Also so, besser geht's
nicht. Sogar das passt, was da ja auch noch passt, es ist nur eine Kleinigkeit, aber die haben ja gegenseitig die Hände gehalten. Die haben versucht, einander zu helfen, von wegen, komm, wir schaffen das zusammen. Du hast es ja den beiden gesehen. Einer winkt noch ab, von wegen so, ey, nicht, komm, wir schaffen das. Und dann hast du aber gesehen, einer gibt ein Zeichen so, okay, es geht einfach nicht mehr. Und es passt und trotzdem wurden sie nicht schwach dargestellt. Alles, alles stimmig. Also das ganze Match war stimmig und ich meine, das ging 22 Minuten, etwas über 22 ja. Minuten und es kam dir null so vor. Ich habe danach auch geschaut und gedacht, das kann nicht wahr sein, so schnell vorbei.
Ja, also man muss einfach sagen, also wenn es um modernes Tag-Team-Wrestling geht, dann ist das Match ein Aushängeschild dafür.
Ja, so wirklich, ganz klar. Gargano und Ciampa, ich liebe die beiden, ne? Die sind unglaublich, ich finde die zusammen auch diese Chemie, die die haben. Und ich habe gerade nochmal geguckt und Gargano ist einfach 29 und Ciampa 31 und da geht mir auch das Herz auf. Und du weißt, du hast die noch.
Was also, bei denen ja auch noch, was man noch sagen muss, der Revival ist ja extra, die haben ja diesen Slogan ja extra auf dem T-Shirt ausstehen, dass sie halt keine Flips machen und keine Sprünge oder spektakuläre Moves und trotzdem schaffen die es, immer spannende Matches zu machen mit den beiden. Also diese Chemie, die einen halt versuchen es teilweise mit High-Flying, aber auch mit Power-Aktion, es ist halt eben kein reines Spot-Match gewesen. Das wäre was ganz anderes gewesen. Das Match war einfach in sich schlüssig und das ist für mich halt der Unterschied zwischen einem guten Akrobaten im Ring, der halt wrestelt, oder halt einen richtig guten Wrestler. Und da waren jetzt einfach vier verdammt gute Wrestler.
Ja. Ja, man muss halt einfach sagen, dass The Revival als Tag-Team so gut funktionieren, wie es, glaube ich, wahrscheinlich auch die NXT-Booker sich nie hätten erträumen lassen, als sie dann irgendwann mal zusammengesetzt haben. Also ich bin sehr gespannt, was aus denen wird. Also ich habe ein bisschen Angst, dass die eben beim, wenn die mal irgendwann den Aufstieg ins Hauptroster schaffen, dass sie da untergehen, weil ich...
Aber so, das ist halt die Sache, so, was macht die, was wird die ausmachen?
Ich glaube, das Problem ist, du kennst WWE-Booker. Die WWE-Booker werden, weil sie Heels sind, sie als Feiglinge darstellen. Bei The Revival ist ja eben, sie sind Heels, gehen auch Sachen aus dem Weg, aber sie sind vor allen Dingen intelligent. Und das ist einfach, als Zuschauer merkst du eben diese Kleinigkeiten, dass sie einander festhalten, um halt eben den Whip-In zu blockieren oder sonst was, das sind kluge Moves, genau wie mit dem Gürtel, das ist intelligent, das ist nicht einfach feige, sondern dieser Move war intelligent.
Ja, ich habe nur ein bisschen Angst, dass mit The Revival im Main-Roster genau dasselbe passieren könnte, wie mit Gallows und Anderson.
Ja, genau, irgendwie sowas, oder der doch eigentlich das perfekte Beispiel.
Weil das für mich das eigentlich, so vom Typ her sind die sehr ähnlich. Ja, also,
sehr dominant.
Wenn man sich die alten Tag-Team-Matches von Bullet Club anschaut.
Sie haben ja auch nicht dieses Standard-Star-Power-Gesicht, muss man auch dazu sagen. Ja, sie sind halt anders, aber sie funktionieren und sie sind verdammt gut. Und ja, ich habe genau dieselben Bedenken. Das Writing- und Booking-Team, dass die dann halt einfach nur ihre 0-15-Heel-Schablone drauflegen, fängen, ey, hat er bei den anderen auch so? Ja, komm, machen wir genauso.
Ja, eben, deswegen, ich will die gar nicht im Main-Roster haben. Die können von mir aus ihr ganzes Leben lang bei NXT wresteln und ein Babyface-Tag-Team nach dem anderen overbringen.
Ja, eben, das sind nämlich
diese Sachen. Hab Spaß dabei.
So, aber manche Gimmicks sollen bei NXT bleiben, finde ich. Oder manche Leute sollen bei NXT bleiben.
Ja,
wobei die sich wahrscheinlich wünschen im Main-Roster. Was ich noch anmerken möchte, zurückblickend nochmal auf dieses Video, was es vorher gab. Du hast es auch geschafft, also Johnny Gargano und Tommaso, die beiden sind halt auch sympathisch. Du hast es denen wirklich abgekauft, auch diese, wie soll man sagen, in der Mimik dieses fast Verzweifelte von wir müssen es schaffen. Und die haben es halt auch so gut geschafft, in diesem Video vorher das überzubringen, dass sie gesagt haben, ja, wenn wir das jetzt verlieren, was sind wir denn dann überhaupt noch? Und dieses Mitfiebern, das hast du halt bei der Crowd auch gemerkt. Natürlich, die waren von Anfang an dabei, aber wenn du halt im Match, wenn du das normal schaust, achte mal auf die letzten 5 Minuten, wie die Crowd mitgefiebert hat. Die wollten unbedingt, dass diese Faces gewinnen. Und das ist halt das, was nicht immer passiert, weil du es in der WWE halt in SmackDown und Raw ganz selten hast, halt, wo die Faces halt irgendwo langweilig sind. Und hier hast du mit den Faces so mitgefiebert. Da hat diese Konstellation, es war wirklich Face gegen Heel, obwohl es Marks im Publikum waren. Die wollten unbedingt, dass die Faces gewinnen.
Das spricht doch mega für ein Match, wenn du einfach mal vergisst, dass du so dieser Smart-Mark bist, sondern einfach, dass du komplett in dem Match drin bist und vergisst, ja, das und das wird jetzt Sinn machen, wenn das und so passiert, sondern wenn du einfach, du bist beim Nearfall und denkst, jetzt ist Ende, nein, doch, scheiße, nein, die müssen jetzt aber gewinnen, bitte, kick out, und wenn du komplett, wenn du wieder richtig in dem Fan-Modus bist, also aber du guckst jetzt ja Wrestling anders, wenn du Smart bist, als wenn du so Hardcore-Fan bist, sage ich jetzt mal.
Und das hatte ich in dem Match komplett. Wenn die Matches halt so aufgebaut sind, dass sie nicht Standard sind. Bei Standard-Matches bei WWE hast du halt immer dieses, wir isolieren einen Gegner, hauen den die ganze Zeit in der Ringecke, alles schön langsam, 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 langsam. Dann kommt der Face rein, dreht voll auf, du hast halt immer dieses Standardschema. So, hier hattest du es auch mit dem Isolieren, aber anders. Es war halt taktisch geprägt. Und als dann der Tag kam, hat er nicht alles weggeräumt, sondern dann gab es auch direkt wieder noch einen Konter, weil die halt intelligent waren im Ring.
Und ja, und dann in der Überzahl waren oder sowas.
Genau, die haben halt nicht diese Standard-Schablone für diese Tag-Teams vom Main-Roster genommen, sondern halt sich eine eigene gemacht. Und das, was die hingeliefert haben, Olaf, jetzt mal, du hast es noch nicht gesagt, war das jetzt für dich ein 5-Star-Match? Weil Kai und ich sind fest davon der Überzeugung, dass das war falls da und das sagen wir selten.
Ich bin da noch ein bisschen hergerissen, aber es ist auf jeden Fall für mich auch kurz davor. Also ich bin mir noch. Ich weiß es nicht.
Aber
ich
fühle mich was mit Five-Star-Matches. Also das war. Weißt du, welches Match ich am ersten Moment dachte, als das Ding vorbei war, dass ich dasselbe Gefühl hatte wie bei Undertaker gegen Shawn Michaels, wo es auch so war, dass ich irgendwann nur noch mitgefiebert habe und einfach Nearfall gegen Nearfall kam, wo ich jedes Mal als Fan fest überzeugt war, das war es. Und wo ich mitgefiebert habe, was war jetzt der Unterschied? Außer, dass halt nicht 100.000 Zuschauer da waren, aber sonst war doch genau 1:1 dieses von Emotionen.
Nein, gar nicht. Ich bin nur kein großer Freund von dieser Five-Star-Wertung. Ich fand, das war ein absolut, Achtung, fantastisches Match.
Jawohl.
Und, es war genial. Also ich hab da auch mitgefiebert bis zum Gehtnichtmehr und so muss Wrestling halt sein. Und alles, was ihr vorher angesprochen habt, war absolut richtig. Also diese Momente, wenn du einfach vergisst, dass das Wrestling ist und dass es Fake ist und also ich mach gerade hier
Gänsefüßchen
in die Luft und keiner sieht's. und also was, also das ist dann immer der Moment, wo halt Wrestling am geilsten ist. Wenn du es wirklich alles vergisst, was um dich herum passiert und wenn du einfach komplett eintauchst und einfach nur ein Teil dieser Masse bist und selbst wenn du am Fernseher sitzt und wenn du einfach nur denkst, geil, ich will das jetzt sehen, ich will wissen, was passiert. Und das sind die Momente, die Wrestling auszeichnen. Und deswegen ist auch dieser Kampf halt eben ein Aushängeschild fürs Wrestling, gerade in diesem Jahr.
Ich liebe aber auch die Chemie zwischen den beiden. Jetzt nicht nur im Ring, sondern auch wenn du guckst, zum Beispiel kennt, glaube ich, jeder diese Glorious-Bomb-Videos.
Yep.
Also wie lustig die einfach zusammen sind. Oder die Videos, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, wo dann Ciampa, was auch immer, auf der Hochzeit von Johnny Gargano war. Wie gut die einfach zusammen sind, jetzt egal ob in dem Ring oder außerhalb, die sind unglaublich gute Wrestler, aber auch so fucking sympathisch, also für mich haben die alles.
Ey, ich glaube, bei den beiden Teams merkst du an, dass sie auch privat miteinander ausgehen, also dass da einfach sich zwei gesucht und gefunden haben, bei beiden Teams.
Okay, das hast du aber bei Enzo und Cass auch, also dass sie zusammenhängen, meine ich jetzt.
Aber das merkst du auch als Zuschauer, finde ich. Also ich finde schon, dass du merkst, sind das Buddies oder nicht.
Das
oder ist das so halt gezwungen? Also, können wir Schlussstrich drunter ziehen, das ist einfach
schön. Geiler Kampf. Also geiler Kampf, wirklich. Wahrscheinlich unter den, ich sag mal, Top 3 auf jeden Fall dieses Jahr. Bei mir ist ganz subjektiv Sami Zayn gegen Shinsuke Nakamura leider ein bisschen.
Ich fand den nicht mal so geil, wie den alle abhypen, ne?
Ja, das ist ja Geschmackssache. Ich war ja live in der Halle und ich habe da eine Gänsehaut nach der anderen
bekommen.
Ja, gut,
wenn du da bist, okay.
Ja, das ist ja nochmal was anderes, aber ich bin bei Kai, also ich fand den auch nicht so stark wie das. Ist das einzige Match, was ich jetzt in der Region fand, was vielleicht noch besser war halt John Cena gegen AJ Styles, aber das war es auch schon.
Das
hier war echt eine Hausnummer und ich glaube, damit haben die auch die WWE Verantwortlichen richtig beeindruckt.
Da gab es doch heute auch schon das Foto übrigens von Triple H mit Gargano und Ciampa, der beiden die Hände reicht und
ja, so. Ja gut, aber das gibt's nach jedem Match.
Yeah.
Ja, aber ich glaube, dieses Mal war wirklich, also ich glaube, die haben sich richtig Respekt verdient.
Ja. Das glaube ich halt auch.
Aber lass die ruhig noch ein bisschen bei NXT bleiben, also generell.
Ich würde auch halt auch nichts dagegen einzuwenden, wenn die jetzt nochmal ein paar Mal gegeneinander kämpfen würden oder sowas auch. So letztes Mal.
Ja, gut, vor allen Dingen noch kein richtiges Stipulation. Ich meine, das war jetzt eine Stipulation, aber ich meine, jetzt mit Stipulation Käfig oder irgendwie Hardcore oder sowas hatten die noch nie gehabt gegeneinander.
Braucht man aber auch
selber nicht. Das meine ich halt. Die Fäden.
Ich finde diese Two out of Three Falls finde ich eben schon total reizvoll, weil es halt eben auch diese. Weißt du, es reicht nicht nur, dass du deinen Gegner einmal besiegst, sondern du musst ihn zweimal besiegen.
Das ist doch generell das Geile bei NXT, oder? Wie selten einfach Stipulation-Matches sind. Und wenn da welche sind, weißt du, okay, das ist geil. Zum Beispiel Finn Balor gegen Kevin Owens im Ladder-Match. Oder, ja gut, das Steel Cage-Match zwischen Joe und Finn Balor fand ich jetzt nicht so geil. Aber vom Prinzip her, immer wenn bei NXT irgendeine Stipulation reinkommt, du weißt, da wird nochmal eine Schippe draufgelegt. Das enttäuscht vom Prinzip her eigentlich nie.
Genau. Ja, ich sag nur, wir haben demnächst wieder TLC, wo es dann TLC-Matches gibt, weil es TLC-Matches geben muss, verdammt.
Ja. Nein, aber da wollte ich halt hinaus, dass die beiden, die haben jetzt eine Fehde, die wirklich extrem intensiv ist. Sie brauchten weder Blut, sie brauchten weder eine Stipulation, die halt extrem ist, im Gegensatz halt zu dem Mainwaster. Das meine ich halt, deswegen sollte man das eigentlich noch höher heben, was die da geleistet haben, weil die Mainwaster, die brauchen dafür ein Hell in the Cell oder sonst was, damit so eine Spannung aufkommt. Und diese Spannung war einfach hier aus rein sportlicher Sicht, kann man einfach sagen. Sportlich-menschlicher Sicht, das war's.
Ja, also da kann man einfach nichts dazufügen. Also es war, wie gesagt, einer der besten Kämpfe dieses Jahres, gerade was das WWE- und NXT-Universum angeht. Also Wer Wrestling noch nie verstanden hat und warum das geil ist, der sollte sich diesen Kampf angucken.
Oh ja, das stimmt.
Gutes Schlusswort zu dem Match.
Nächster Kampf ist dann um die NXT Women's Championship zwischen Champion Asuka und der rückkehrenden Mickey James.
Da möchte ich einwerfen, da werde ich wahrscheinlich eine andere Meinung als ihr beide haben.
Jetzt bin ich gespannt. Ich
werde auch eine andere Meinung als ihr beide haben, von daher.
Das Match hat natürlich grundsätzlich schon mal einen schweren Stand, ne? Nach so einem Knaller, was da vorher rausgehauen ist, dann nach denen zu kommen, da hätte ich mir fast eine Pause oder irgendwie so ein kleines Segment gewünscht, dass man als Zuschauer wieder so ein bisschen emotional runterkommen kann. Ja, ich fand den Kampf an sich in Ordnung, ich fand das Ende ein bisschen plötzlich und ich war überrascht darüber, wie dominant Mickey James über weite Strecken dargestellt worden ist im Vergleich zu Asuka oder auch zu früheren Gegnerinnen von Asuka. Also die hat ja da doch sehr viel Offense reinbekommen. Hat auch alles ausgekontert, was Asuka gegen sie geworfen hat. Und am Ende war es dann eigentlich nur die Zähigkeit und die Kraft von Asuka.
Wie schnell hat sie denn bitte aufgegeben? So. Also ich bin ja ein Fan.
Das war schon hin und her. Das war schon ein Geziehe und Gezerre. Die hat ja schon noch versucht, sich rauszuarbeiten. Ja, gut, und dann,
das war das also, keine Ahnung.
Ja, die Angriffe gingen ja durchgehend auch Richtung Kopf und Nacken und Co.
Ja, natürlich, aber das kam ja trotzdem sehr, sehr schnell vor. Also
mir kam es auch sehr schnell vor. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Mickey James quasi im ersten Ansatz das Asuka-Lock austappt. Habe ich nicht erwartet. Und das hat man ja auch bei den Zuschauern auch gesehen, dass die auch schon so ein bisschen konsterniert waren und eigentlich gedacht haben, dass der Kampf noch ein bisschen geht. Aber ich fand den Kampf an sich okay, aber es war jetzt nichts, wo ich in Jubelstürme
ausarte. Wie krass alt Mickey James geworden ist, ne?
Ja, das also,
aber wie krass.
Meine Güte.
Meine Fresse.
Ja, aber also ich kenne die halt immer noch, dieses Gesicht von damals. Leck mir am Arsch, hat die Falten bekommen. Ist ja nicht schlimm, bla bla, aber ja. Das Match hat mich sowieso nicht so abgeholt.
Oh, okay, meine süße Alexis Lowry sieht ein bisschen anders aus, als sie es damals war.
Also, ja, will ich jetzt mal dazwischen grätschen. Ich fand das Match jetzt wrestlerisch okay, aber ich habe das innerlich mega abgefeiert, weil die beiden einfach was gemacht haben, was ich einfach sehr selten sehe. Das ist Die haben auch eine Storyline erzählt und die halt durchgezogen, aber halt sehr charismatisch. Die haben halt durchweg, Mickey James hat sich halt sehr authentisch als halt Legende irgendwo dargestellt. Also halt von wegen, hier, ich weiß, wie ich dich auskontern kann und ich bin keine Anfängerin und so. Und das haben die super durchgezogen, was die halt klasse gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr es abgefeiert habt, aber selbst diese Kleinigkeiten, wie von wegen mit dem Ringseil, ja, komm doch rein, oder dass die sich angegrinst haben und einfach mal kurz auch Pause gemacht haben. Die haben ja im Grunde genommen im Ring die ganze Zeit ein Psychospiel miteinander gemacht. Und das fand ich mega interessant, weil ich das so selten sehe beim Wrestling. Und die beiden haben das super toll gemacht. Und bei Mickey James hast du auch einfach gemerkt, diesen Unterschied halt zu der neuen Generation bei manchen Rookies, dass sie einfach auch das extrem gut beherrscht, dass sie halt da sicher ist und genau weiß, wie kann ich was verkaufen. Die beiden hatten, glaube ich, im Ring sehr viel Spaß miteinander. Glaube ich. Also es wirkte von der Körpersprache her so, dass sie halt echt Bock drauf hatten mit diesen Spielereien. Und ich fand, dadurch war das Match halt auch richtig gut. Auch wenn es halt wrestlerisch nicht so toll war, es hat mich deshalb abgeholt. Also ich fand das echt toll, weil ich das sehr selten bei Frauen gerade sehe.
Das stimmt.
Und mal davon ab, dass das halt Mickey James topfit aussah, was ich nie erwartet hätte.
Ja.
Aber diese Kleinigkeiten, also ich habe das echt abgefeiert. Ich habe einfach nur Ich saß da echt grinsend, Publikum macht so, oh, und ich habe einfach nur auch gedacht, oh, das ist dreist, oh, provoziere sie immer weiter. Und Mickey James hatte auch in diesem Match, war ja eigentlich die Storyline, sie hat ja Asuka immer weiter provoziert, dass Asuka immer einen Move gesetzt hat, der eigentlich normalerweise immer sitzt, aber sie ist genau im richtigen Moment ausgewichen. Sie hat ja fast jeden Move anfangs blockiert und mit einem Konter versehen, was sie sehr gut gemacht hat. Und bei ihr hast du auch keinen Ringrost oder sonst was gemerkt, auch der Drehkick, der saß richtig gut, der sah auch böse aus.
Der Mick-Kick.
Ja, ich fand den richtig gut, weil die hat richtig mit der Ferse mal eben kurz das Gesicht getroffen.
Ja, das war mega cool. Das war ja auch mal ganz cool, dass Asuka, die ja sonst so die Vorherrschaft über Kicks und Schläge hat, dass die dann quasi ja ausgekontert worden ist mit einem Kick. So.
Genau.
Ist ja auch nochmal psychologische Spielchen und so.
Also ich finde, die haben da echt was abgerissen. Und ich finde halt auch, Mickey James hat in dem Moment, also mein Gedanke war einfach nach dem Match, bitte bleib bei NXT, weil genau diese In-Ring-Psychologie und was halt Mickey James auch früher konnte, auch bei der Fehde mit Trish, das konnte sie einfach extrem gut, deswegen mochte ich sie auch immer sehr. Davon können alle Diven, die nachrutschen, nur profitieren, wenn die da bleiben
würden. Aber soll das nicht auch ihre Aufgabe sein bei NXT, dass sie eben die ganzen Jüngeren so ein bisschen betreut und auch coacht, sage ich jetzt mal, also habe ich zumindest gelesen.
Ja, gehe ich auch mal ganz stark von aus. Seht ihr es denn so, also ich meine, der Kampf endete dann, wie gesagt, im Asuka-Lock. Mickie James wollte ja Asuka danach noch die Hand schütteln und sie hat ja dann die Hand verweigert und hat stattdessen nur den Titel hochgehoben.
Großartig. Entschuldigung.
Ja, das war nicht
großartig, weil du hast es nicht
Das passt gesehen. Ja auch. Das passt aber auch zu dem Kampfverlauf. Also man hat ja auch gemerkt, dass Asuka, da sind wir wieder beim Davids Lieblingswort, dass Asuka eigentlich so eine Tweener-Rolle eingenommen hat, die halt eben auch, da war sowohl ein gewisser Grad an Arroganz halt eben da, als auch eben die Möglichkeit, diese Arroganz dann auch zu unterstreichen, so im Sinne von, ja, ich kann trotzdem eben gewinnen, obwohl ich halt eben arrogant bin. Ne? Aber da war ja schon auch so eine gewisse Verachtung von Asuka Mickie James gegenüber zu sehen. Und das hat aber dann eigentlich auch ganz gut gepasst zu dem gesamten Kampfverlauf. Also glaubt ihr denn, dass wir Mickie James gegen Asuka jetzt nochmal sehen, zum Beispiel beim Rumble-Wochenende dann?
Ja.
Ganz ehrlich, bei NXT, da ist irgendwie mal alles offen. Also
vor dem Match hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Durch die Match-Storyline, weil es war halt schon so, dass Mickie James eigentlich schon dominant war. Und es, sind wir ehrlich, Asuka hat halt am Ende einfach im letzten Moment quasi den Sieg geholt. Es sah schon eher so aus, also jetzt neutral betrachtet, ohne dass man gespoilert war vorher, oder dass er es mag, denkt. Es war halt schon so, dass du als Neutraler denkst, okay, Mickie James hat eigentlich schon eher die Kontrolle und eher den Sieg in Anführungszeichen verdient. Sie hat ja auch ihren Finish-Move zeigen können. Ich denke schon, dass es da noch was nachkommen wird und dass es da vielleicht noch einen Rückkampf gibt, wo vielleicht sogar Asuka ein bisschen in die Schranken gewiesen wird, weil ich glaube, das ist ein bisschen die Storyline gerade dahinter, dass Asuka sehr von sich überzeugt ist und vielleicht ein bisschen zu sehr und dass Mickie James genau das aufgezeigt hat.
Genau das, ja. Ich denke auch, dass wir das nochmal sehen werden. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Rumble jetzt eigentlich schon wieder so schnell kommt.
Ja, also, da habe ich mir gerade auch gedacht, als du das gesagt hast.
In 7, 8 Wochen irgendwie so, in 2 Monaten knapp. 29. Januar ist, glaube ich, der Rumble und dann einen Tag davor ist dann NXT. Das ist schon sehr kurz aufeinanderfolgend und gerade für so NXT-Verhältnisse ist das ja schon ziemlich fix.
Das aber genau, dafür passt es doch. Dann Mickie James nach dem Rumble weg und dann gibt es halt für WrestleMania entsprechend andere Gegnerin. Aber wie fandet ihr denn das eigentlich mit der Storyline da drin, also die beiden erzählt haben? Weil ich feiere das ja ab, also ich fand das grandios.
Ich fand das auch super. Ich fand halt den Kampf, also ich fand, dass der Kampf an sich, das Publikum zum Beispiel, das, was du ja auch schon angesprochen hast heute, hat das Publikum nicht ganz so mitgezogen nach dem Tag Team Title Match davor. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Zuschauer schon ein bisschen platt waren, dass sie zwar Bock auf Mickie James hatten, aber irgendwie da nicht so 100% reingefunden haben. Das
war gar nicht so aus, irgendwie auch beim Entrance und sowas.
Ja, auch bei Asuka nicht. Ich glaube, das war echt einfach, wie damals bei WrestleMania nach dem Undertaker Shawn Michaels Match ist die Luft raus.
Und ja, so eben, die waren emotional ausgelaugt, um es mal so zu sagen. Einfach, die hatten gerade, da war die Aufmerksamkeitsspanne war irgendwie erreicht und da ging es halt einfach nicht mehr. Und das hat dem Match, glaube ich, auch ein bisschen geschadet. Ich glaube, vor einem anderen Publikum oder einer anderen Position auf der Karte hätte dieser Kampf besser gewirkt, als es jetzt hier getan hat. Ansonsten, ich fand den Kampf von der Ringpsychologie her und vom Aufbau her absolut gut und da habe ich mich gut unterhalten und ich fand auch diesen Ansatz interessant, wie sie das mit Asuka gemacht haben und wie Mickie James eben ausgekontert hat. Und die kleinen Sachen erneut, ne? Wie wir es bei Bobby Roode zum Beispiel auch gesagt haben, die kleinen Sachen machen da dann auch häufig einen Unterschied und die machen es auch dann häufig interessant und so war es dann eben hier auch. Und ich habe mich da gut wiedergefunden im Kampf. Kai?
Ja, ich bin halt kein Fan von Frauenwrestling, ne? Also so, das juckt mich halt nicht so sehr. Deswegen, also ich kann das würdigen, dass das gute Matches sind, aber ich bin da einfach nie so emotional invested wie jetzt in zum Beispiel Matches wie DIY gegen The Revival oder sowas.
Okay.
Ich bin einfach generell nicht so ein krasser Fan von.
Wenn du kein Fan von Frauenwrestling bist, wie ist es denn dann mit dicken Samoanern?
Finde ich geil. Ohne Spaß, dicke Samoaner finde ich besser als Frauenwrestling.
Gab's in der WWE auch so wenig bislang.
Ja, aber ich muss auch wieder eine Lanze brechen. Ich finde die Matches von Samoa Joe und Shinsuke Nakamura echt nicht so geil. Also ich fand, Shinsuke hatte mit Sami Zayn eine bessere Chemie und ich fand auch Samoa Joe hatte mit Finn Balor eine bessere Chemie.
Ja.
Also ich finde die beiden, das holt mich nicht so ab, die beiden zusammen. Das sind super Wrestler. Ja gut, keine Ahnung. Die Leute sind ja immer mega am Abwichsen auf die Matches, deswegen habe ich das mal ein bisschen vorsichtiger gesagt. Aber irgendwie die beiden im Ring, das ist auch krass und die zeigen auch beide kräftige Aktion und auch hier diese drei verschiedenen Suplex von Samoa Joe und dann auch Kinshasa gegen Hinterkopf und was weiß ich nicht alles. Die
verschiedenen Aufgabegriffe direkt hintereinander.
Ja. Das ist alles super, aber irgendwie die beiden zusammen so, irgendwas fehlt mir da. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber irgendwas passt mir da nicht.
Genau, um es mal ganz kurz abzuschließen hier, der letzte Kampf des Abends ist die NXT Championship zwischen Champion Shinsuke Nakamura und Samoa Joe.
Aber der fing so, auch jetzt gebe ich schon nicht so geil an, weil was mich tierisch nervte, war der Entrance von Nakamura.
Ja, und zwar, den fand ich auch nicht
erstmal so haben sie gebotcht, also sein Name kommt ja immer in einem bestimmten Moment von der Musik, kommt immer der Name oben. Kam dieses Mal nicht, haben sie zu spät gemacht, mussten sie nachholen. Und dann hatten sie diese Geiger herumstehen. Die Idee dahinter ist ja ganz nett. Problem ist nur, wenn das keine Geiger sind, sondern anscheinend Wrestler oder sonst irgendwas,
ich
die alle nicht geigen konnten. Die haben nämlich alle verschiedene Bewegungen gemacht,
ich was halt auch nicht so
logisch ist.
Wie kann das denn sein? Da war keiner im Takt. Ich dachte so, weil irgendwas ist da nicht in Ordnung.
Ja,
da kam halt dieser Fall, nenne ich es jetzt einfach mal, dieses New, weil wenn das so runtergeht, ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja.
Und da ist einer so ein bisschen am Zupfen und der andere geht so links, rechts.
Ja, ja.
Ich dachte mir, hä? So, seid ihr jetzt wirklich Geiger oder was macht ihr da?
Ja, vor allen Dingen, wie schwer muss es denn sein, einfach mal 6 Geiger zu finden? Dann gehst du in die nächste Uni, wo Musikunterricht
wird. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann nimmst du halt nicht 24, sondern nimmst halt 8, die vernünftig sind.
Ich fand's ja eher so ein bisschen nervig, weil es einfach eine Kopie vom letzten Entrance von Nakamura ist, nur halt noch mit mehr. Weißt du, beim letzten Mal hatten wir halt nur einen Geiger, aber da war halt diese Live-Version von der Musik, das war ziemlich geil.
Vor allen Dingen der Anfang ja erstmal, das war ja richtig still und das passte dann für Stimmung und dann jetzt war es einfach nur der Theme und während des Themes haben die einfach so getan, als würden die spielen und du siehst das ja und das hat total viel rausgenommen für mich, zumal die dauernd im Weg waren bei der Kamera.
Auch diese Olle mit den roten Haaren.
Die war geil, ne?
Ich dachte so, wer hätte denn beim Geige spielen, Alter?
Oder als sie sich dann total über Nakamura beugt, wo ich denke, okay, alle anderen haben eigentlich so einen Halbkreis gebildet, nur du, Ische, bist jetzt gerade 2-3 Schritte viel zu nah nach vorne und verdeckst ihn halb.
Also Entrance war auf jeden Fall nicht so intensiv, wie man
sich das
wahrscheinlich bei WWE erwünscht
hat. Intensiv, das passt eigentlich.
Ich habe auch den Entrance halt nicht genossen, weil ich die ganze Zeit geguckt habe, warte mal, du bist nicht im Takt? Du bist auch nicht im Takt? Aber was macht ihr da alle? So, den letzten habe ich halt richtig gefühlt, da war ich so richtig dabei und da war ich nur, warte mal, du spielst auch komisch, was machst du da? Also,
Beim letzten Mal hatte ich eine Gänsehaut, als der alleine angefangen hat zu spielen,
vor allem
echt zu spielen.
Ja.
Und dann jetzt so eine billige Kopie, also es wirkte halt wirklich lieblos, das hätten sie einfach kneifen können, jetzt mal ohne Scheiß.
Und die wollten dann irgendwie auf Teufel komm raus ein Special Entrance machen und haben sich halt gedacht, so, okay, dann hauen wir einfach statt einem Geiger ein Dutzend Geiger, aber wir haben keine Geiger zur Verfügung, deswegen nehmen wir Statisten.
Ja, das ging halt gar nicht. Es hatte auch null Wirkung, auch bei der Crowd war halt eher die Stimmung geiler, als dann die Geiger weg waren. Das Match selber war aber auch, du hast gerade Intensität gesagt, das finde ich halt auch, das Match fand ich jetzt nicht so intensiv. Ich finde auch, wie Kai schon sagt, dass die beiden keine richtig gute Chemie haben, was du halt in dem Match sehr gut gesehen hast, finde ich. Dass halt Samoa Joe der beste Big Man ist, habe ich dir vorhin schon mal gesagt, weil er ist einfach extrem schnell. Ich meine, er ist wirklich in Anführungszeichen Klops, er ist stark, er ist technisch gut und er ist super schnell für seine Größe und sein Gewicht.
Was diese einfach Aktion, wo er einfach dann, ich habe die nicht mal verstanden, ich habe die dreimal zurückgespult und nicht verstanden, wo er dann vor Shinsuke stand, hat irgendwie so ein Salto gemacht und hatte den irgendwie im Leglock. Und ich dachte mir, bitte was? Wie hast du das gemacht?
Also, das ist halt Joe.
Das der Rolling Leg, ne?
Also ich finde halt, Joe ist total, der hat sowas drauf und das hast du einfach in dem Match gesehen. Nakamura hat auch was drauf, aber manchmal hast du halt einfach eine Konstellation, die nicht harmoniert. Und das war einfach hier auch genau, wie du vorhin schon sagtest, es waren ja eigentlich geile Szenen drin, dieser Dreifach verschiedene Suplex, wobei der letzte Suplex ich echt schlucken musste und dachte, bitte lande jetzt nicht auf den Kopf, weil er kann sich nicht schützen.
Ja, dieser Jacket-Suplex, ja.
Genau, und die Aufgabegriffe auch, ich fand das so cool eigentlich, dass er halt die Aufgabegriffe variiert hatte. Also er ist ja von einem zum nächsten, dann zum nächsten, mit nur einer Bewegung, was einfach schon für sich spricht, was der drauf hat. Aber trotzdem, das Match hat mich kein bisschen abgeholt. Ich bin sogar fast eingeschlafen kurz. Was nicht böse gemeint ist, aber es war halt einfach für mich keine Spannung da, kein Mitziehen. Und hier war es zum Beispiel, das Match ging 2 Minuten weniger als das Tag Team Match. 20 Minuten, aber es kam mir auch wie 20 Minuten vor.
Das hat sich wirklich sehr, sehr gezogen. Ich habe immer geguckt, oh, wie lange geht das denn jetzt noch? Also ich finde die beiden echt nicht so geil zusammen. Ich mag beide einzeln. Ich mag Shinsuke mehr als Samoa Joe, aber ich finde beide sind super gut. Aber das hat mir irgendwie nicht so gefallen, das Match. Keine Ahnung.
Nee, Bei den beiden klickt das einfach nicht. Ja. Ich kann es euch auch nicht erklären, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, Samoa Joe natürlich ganz viel aus seinem alten Repertoire, aus seinem ganz alten Indie-Repertoire rausgefischt. Wie gesagt, diese
Suplexe.
Die Suplexe zum Beispiel, das war eine ganz klassische Aktionsfolge, die er früher gebracht hat, genauso wie diese Übergänge zwischen den ganzen Aufgabegriffen und so. Das ist alles echt gut, aber ich habe mir immer noch was anderes von den beiden erwartet. Ich glaube, jeder erwartet da, dass die sich da auf das Stiffste ein über die Glocke ziehen und irgendwie kommt das halt
nicht. Also ich finde, so ein Match bräuchte Blut. Also meiner Meinung nach.
Nein. So ein Ding braucht Chops und Kicks, die knallen.
Genau, also du brauchst Intensität, du brauchst einfach einen Kick, wo du einfach denkst, ach du Scheiße, dann gibt es dir direkt einen Konter oder eine Close-Line. Es kann ja schon eine Close-Line sein, wo du einfach denkst, ach du Scheiße, der hat gerade die ganze Wut reingehauen. Und diese Intensität, die fehlt mir bei den beiden irgendwie total. Ich kaufe den auch keinen Ball ab irgendwie. Das ist was anderes wenn die andere Gegner haben, irgendwas fehlt da. Und das ist für mich auch nicht Blut, sondern wirklich Intensität. Wobei ich es eigentlich schon lustig fand, dass Samoa Joe wieder an derselben Stelle geblutet hat, wie damals gegen Finn Balor.
Der blutet einfach immer. Das ist auch so ein richtiger Brock Lesnar, ne?
Ja, aber dieselbe Stelle. Ich will ja nicht wissen, wie da die Haut bei ihm mittlerweile ist. Ja,
wollte ich gerade sagen, mittlerweile hat er wahrscheinlich einfach das schlechteste Narbengewebe und da reicht wahrscheinlich ein kleiner Schlag drauf und dann fängt es an zu bluten.
Ja.
Und ist euch aber aufgefallen, es gab ja mehrere Verletzungen. Ich glaube, wie heißt er hier? Scott Dawson hat, glaube ich, auch geblutet, wenn ich mich
komplett
täusche. Okay. Dass die Referees jetzt aber nicht so rigoros eingegriffen haben, sondern nur mal kurz geschaut
aber
haben.
Aber es waren noch keine großen Verletzungen. Also
nein,
die Sache bei Joe gegen Baylor, die war auch ein bisschen größer, ne?
Moment, was sie aber nicht gemacht haben, was sie bei der WWE immer machen, sind die Handschuhe anziehen. Das haben sie nicht gemacht und ich fand das so gut, weil stell mal vor, die hätten jetzt das Tag Team Match unterbrochen.
Oh, das hätte den Flow so kaputt gemacht, ne?
Lass mal eben kurz gucken, genau, und es war halt einfach, es wurde halt erwähnt, okay, es ist halt Busted Open, aber das war es auch schon. Also es wurde auch nicht irgendwie mega thematisiert oder in den Vordergrund gestellt, weil es musste auch gar nicht sein. Und bei Samoa Joe genauso. Bei Samoa Joe muss ich halt sagen, wenn er in die Kamera guckt und so böse guckt, das hat er einfach irre gut drauf, wenn er entsprechend fällt.
Ja.
Da hat er ein perfektes Posterbild, so nenne ich das halt immer, das Ding kannst du fotografieren, als Poster machen, schreibst du darunter einen Horrorfilm, passt. Da passte das Blut auch. Also da hätte ich es schlimmer gefunden, wenn er es weggewischt hätte, weil es halt nicht zu ihm passt. Oder wenn er da plötzlich ein Pflaster drauf gehabt hätte.
Also jetzt nochmal für alle, die zuhören, das klingt jetzt so, als wäre das jetzt nicht so geil. Das Match war richtig gut, ne? Das war ein gutes Wrestling-Match. Nur jetzt so...
Ja, richtig gut nicht, es war gut.
Ja,
okay. Es war okay, aber natürlich, also wie gesagt...
Es war auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist klar, wir kritisieren das jetzt, aber es klingt schlechter, als es in Wahrheit war.
Also ich hätte als Schulnote hätte ich gesagt, 3 plus, 2 minus.
Genau, hätte ich auch gesagt. Ja, wart ihr denn überrascht, dass Samoa Joe sich jetzt auf einmal einen Titel
wieder geholt hat?
Das habt ihr auch nicht vergessen.
War mega, also jetzt ganz ehrlich, kein Scheiß. Ich dachte, bei NXT ist nämlich eben häufig so, der Titelträger, dann verliert er den Titel, dann hat er sein Rematch, verliert das Rematch und dann zack, ab ins Main Roster.
Und ich war nicht überrascht.
Also das läuft wirklich sehr, sehr oft so ab. Das lief bei Baylor so, das lief bei Owens so, ja, alles klar.
Weißt du, warum ich nicht überrascht war? Als er die Treppe aufgebaut hatte. Weil in dem Moment hast du die ganze Zeit an das Video gedacht vorher, wo er genau da die Verletzung gemacht hat und es war eigentlich klar, dadurch, dass er die Treppe nicht direkt benutzt hat, dass sie am Ende kommen wird.
Ja gut, ja, aber natürlich. Ich sag mal so, bei den Nearfalls, die es bei NXT immer gibt, muss das nichts heißen.
Ich habe halt auch gedacht, dass Shinsuke Nakamura am Ende nochmal auskickt, so als ultimativer Fighting Spirit, ne? Aber kam halt nicht, aber die Zuschauer waren auch echt konsterniert, als Shinsuke Nakamura dann sein Titel los war, muss man auch mal so ganz klar sagen.
Also ich habe mich wirklich echt gewundert.
Ich glaube, die haben alle mit, wie ihr wahrscheinlich mit Nearfall gerechnet, dass es trotzdem der Move mit Nearfall kommt. Aber irgendwie passte das auch zum ganzen Match, dass irgendwie alles so, okay, ja, das war es dann halt jetzt.
Obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich eigentlich keinen Bock habe, dass die nochmal kämpfen.
Nee, es wird aber nochmal so kommen, davon gehe ich mal ganz stark aus.
Das Dumme ist auch, ich fand den Aufbau des Matches viel, viel geiler, auch wenn du jetzt halt nochmal an dieses Video-Package denkst. So diese Brawls, wo Samoa Joe da ausgerastet, das alle weggekloppt hat und meinte, ich will jetzt mal ein Rematch. Und das war richtig
Nakamura geil. Auch. Nakamura hat auch alle weggeklatscht. Das fand ich sehr intensiv. Das
eben, wo dann nochmal diese Security Guards weggetreten hat und sowas, damit die sich weiter brawlen können. Und also so, ich glaube, der Weg war besser als dann das Ziel.
Ja, das stimmt. Das glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Dann mal die abschließendes Fazit zum Event. Kann man sich angucken? Muss man sich angucken? Darf man sich angucken? Was sagt ihr? Also ich finde, man muss den Event gesehen haben, weil ich fand den in seiner Gänze absolut klasse mit dem natürlich Match of the Night war ganz ein deutsches Tag Team Match.
Also ich sag, ich dränge mich jetzt einfach mal ganz dreist vor. Ich sag, kann man sich angucken, wenn man ein riesiger Fan von Crowd Reactions ist, muss man sich dann angucken. Deswegen gucke ich auch immer diese NXT Takeover Events, weil ich einfach liebe, wie da die Stimmung ist. Aber was man auf jeden Fall gucken muss, gucken soll, also geht kein Weg dran vorbei, das Tag Team Titel Match. Das muss man gesehen haben.
Ja, David?
Ich würde sagen, den Pay-Per-View muss man als Wrestling-Fan gesehen haben, weil da eigentlich das Herz aufgeht in der ersten Hälfte. Vielleicht noch auch mit den Frauen. Ich fand das halt gut, aber ich würde halt den Main-Event mir nicht anschauen. Also das ist halt der, wo ich sage, schaut euch das nicht an, weil das auch ein bisschen den Status von Nakamura und Samoa Joe für mich schädigt. Aber man muss den gesehen haben, weil auch der Opener hat einfach richtig Spaß gemacht. Das Match danach, das war ein guter Aufbau, wie man halt zeigt, wie man Heels aufbaut. Und dann kam halt ein Five-Star-Match. Bei den Mädels hast du halt auch nochmal den Aspekt gehabt mit der In-Ring-Psychologie. Du hast eigentlich bei jedem Match irgendwas gehabt, was dir besonders gefallen hat, außer beim letzten.
Ja. Was glaubt ihr, wie es weitergeht?
Ich wollte mich gerade fragen, weil der Jan aus Hamburg hat ja so eine Doppelfrage gestellt. Und die zweite Frage war ja, ob wir, welche Stars wir dann demnächst im Main-Roster sehen und was deren Chancen sind. Glaubt ihr, dass irgendjemand aus diesem Event in näherer Zukunft, sagen wir mal in den nächsten 1 bis 2 Monaten, ins Hauptroster aufsteigt?
1 bis 2 Monaten? Den mal bitte ein bisschen aus dem Zeitraum.
Nee, deswegen ja.
Sagen wir doch einfach, es geht bis WrestleMania.
Ich will den Rumble halt rauslassen. Das ist meine Idee dahinter. Aber ist egal. Dann sagt ihr, was glaubt ihr denn, wer steigt auf in nächster Zukunft?
Geil. Oh, also, Joe vor Shinsuke. Aber wer auf jeden Fall aufsteigen sollte, ist Bobby Roode. Weil der gehört einfach ins Main-Roster. Auch jetzt gerade, wo ich nochmal gesehen habe, dass der schon 39 ist. Es ist halt trotzdem Alter, ne? Klar kann er mit dem Style noch wresteln. Aber bitte holt Bobby Roode schon ins Main-Roster. Deswegen, warum nicht einfach bei dem Rumble-Event ein Triple-Threat-Match machen? So Shinsuke gegen Joe? Na, muss ich nicht haben. Warum nicht Shinsuke, Joe und Bobby Roode? Das wäre geil.
Bobby Roode, muss ich ehrlich sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob es für ihn so gut wäre oder ob er funktionieren würde bei einer Raw und einer Smackdown-Crowd mit den ganzen Kiddies, weil er auch sehr langsam wrestelt. Ich glaube, er ist eher jemand, der Face, also das Gesicht von NXT eher darstellen könnte und sein könnte. Also ich sehe ihn halt demnächst eher im Championship-Bereich herumtreten. Der nächste, der aufsteigt, ist für mich Joe und das beim Rumble.
Ja, und also das ist auch der am meisten Sinn macht, glaube ich, beim Rumble jetzt zum Beispiel.
Aber ich sehe aber auch Nakamura, ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr bald im Main-Roster.
Ja. Ich finde aber, das Problem ist bei Nakamura einfach die Sprache.
Nee, ich glaube, genau, das stört mich nicht. Sein Charakter ist total freaky, wo du auch bei manchen Aktionen denkst, wegen so, hat der gerade einen Knall? Dann brauchst du den auch nicht verstehen und manchmal reichen auch mehr Taten als Worte.
Oder ja, bei Raw ist halt sehr promolastig, ne?
Ja, aber bei Asuka und Nakamura, ja, man, es gibt aber auch Leute, die halt wenig reden und trotzdem Impact haben. Und ich finde halt gerade bei Asuka und Nakamura, wenn die was sagen, hat das irgendwie schon eine andere Gewichtung, weil die sich quasi kurz fassen und auf den Punkt kommen. Also das kann schon funktionieren und ich glaube auch nicht, dass das jetzt groß stören würde. Zudem denkt die WWE, okay, japanischer Markt kann man auch ein bisschen abgreifen, weil das ist halt schon ein großer Name.
Das ist mit einer der größten Namen im japanischen Wrestling überhaupt, hallo?
Ja, das meine ich halt. Und ja, warum nicht? Also bislang hat er bei NXT alles jetzt gewonnen. Er hat ja den Titel lang genug gehabt. Ich denke schon, dass der... Also ich lege mich fest, dass er bis WrestleMania oder bei WrestleMania beim Wochenende debütieren wird.
Ich sag mal, dass wir das auf jeden Fall noch ein Rematch zwischen Joe und Nakamura dann am Rumble-Wochenende sehen.
Danke.
Ja, das tut mir leid. Und dass Joe da seinen Titel wieder verlieren wird an Nakamura und dann am nächsten Tag im Rumble debütiert.
Ja.
Das ist mein Tipp. Und
was ist eigentlich mit Asuka?
Asuka soll noch ein bisschen da bleiben.
Die
wird
die Women's Division auf jeden Fall noch carryen, weil wen willst du jetzt noch schnell nachholen?
Das Problem ist, dass noch eine Dame im Main-Roster würde keinen Sinn machen, weil die anderen noch nicht genug aufgebaut sind. Das ist meine Meinung. Und Asuka soll noch, die kann immer zum SummerSlam oder so, kann die rüberwechseln und kann bis dahin noch andere Leute hochziehen. Also zum Beispiel, ja, wir haben jetzt das Problem gehabt, dass wir Mickie James holen mussten, damit man ein vernünftiges Ladies-Match da auf die Beine stellen konnte für NXT TakeOver Toronto. Die nächste logische Herausforderin ist ja irgendwie Ember Moon, finde ich. Also wenn du jetzt mal so schaust. Aber das da wird auch noch dauern. Deswegen tippe ich mal auf Asuka gegen Ember Moon beim WrestleMania-Wochenende und dann vielleicht irgendwann nochmal ein Rematch, was dann Ember Moon vielleicht nochmal klar gewinnt und danach darf dann Asuka hoch.
Was ist bei den Tag-Teams?
ich will die alle da lassen, wo sie sind, weil das einfach da geil ist.
Nicht, was ihr wollt, sondern was ihr denkt.
Das ist schwierig. Ich meine, The Revival macht natürlich schon irgendwie Sinn, die jetzt hochzuholen. Die haben jetzt zum zweiten Mal ihren Titel verloren. Ich weiß aber nicht. Ich habe auch heute jemanden gelesen, der gesagt hat, so wäre es nicht geil, wenn bei SmackDown irgendein Tag-Team überraschend ausfallen würde und auf einmal The Revival bei Team Survivor Series oder bei der Survivor Series für SmackDown.
Das sind eher so Faces, die dann kommen, ne? Also so für solche Momente haben die eher Faces.
Ja, aber selbst wenn, nimmt das doch den totalen Impact raus.
Ich würde es auch nicht machen, das war ja auch nur ein Vorschlag. Aber also rein von der Logik her muss man halt sagen, dass The Revival natürlich dran wären, dass sie aufsteigen. Die anderen nicht. Also DIY sind Champions, DIY sind Champions, was sollten die im Main Roster? Die
carryen das Ding jetzt erstmal, glaube ich.
Genau, die dürfen jetzt erstmal gegen Authors of Pain, wahrscheinlich kriegen die jetzt nochmal ein Rematch gegen Revival, gewinnen halt nochmal klar und dann gehen die Authors of Pain und dann hast du auch noch so Dreierkonstellationen. Ich kann mir auch da DIY gegen TM61 gegen Authors of
Pain oder Sanity oder sowas.
Stimmt, Sanity haben wir ja auch noch hinten dran. Also ich glaube, dass da erstmal The Revival die nächsten sind, die aufsteigen sollten. Oder die aufsteigen werden, aber die von mir aus gerne da bleiben können, wo sie gerade sind.
Und wie siehst du Bobby Roode? Weil Kai sagt ja, okay, das ist einer, der muss in die Main-Shows und ich glaube, da würde er untergehen, da würde er auch nicht funktionieren vielleicht.
Ich tippe auf Bobby Roode gegen Shinsuke Nakamura beim WrestleMania-Wochenende.
Also du siehst ihn noch nicht in der Main-Show?
Nee, ich sehe ihn noch nicht in der Main-Show, sondern ich glaube, der bleibt erstmal noch da, wo er
ist. Ich meinte auch nicht, dass der jetzt innerhalb der nächsten 2 Monate aufsteigt, ne? Ich habe nur gesagt, dass er aufsteigen soll.
Du hast also meine Frage ignoriert.
Ja, genau. Wie immer. Ja, super. Ist komplett egal.
Ich muss den Kai gerade mal aus dem Skype-Anruf rausschmeißen. Sekunde. Blip. Also genau.
Was denkt eigentlich von der Quote her? Wird die heute Abend beim Survivor Series genauso smarkig sein? Also dieselben Leute? Oder wird das
natürlich nicht.
Natürlich nicht. Es wird leiser sein.
Könnte ja sein, dass dieselben Leute einfach wie bei WrestleMania halt, die gehen in die Show und dann in die Show.
Also meine schlimmste Befürchtung ist halt, dass die nur auf Goldberg und Brock Lesnar warten.
Ja.
Dass da viele dabei sind, die einfach da auf die Namen geachtet haben und deswegen Karten gekauft haben.
Ja, das ist ja diese Casual-Kacke, ne?
Ja, und dann den Rest der Show halt so sitzen, so, ja, ist ja ganz cool, ne?
Eigentlich müsste WWE, muss man mal ein bisschen dreist sein, den dann irgendwie so beide PPVs nebeneinander abspielen mit den Lautstärkereglern von der Crowd.
Aber guck mal, David, du beziehst dich auch häufig Leute auf Kommentare bei euch oder sowas. Aber wenn das nicht auch die Leute, die sagen, mir ist die ganze Karte scheißegal, ich gehe da jetzt einfach nur hin, um Goldberg gegen Lesnar zu gucken, weil mir der Rest komplett Latte ist?
Sie würden deswegen hingehen, also viele, aber sie würden den Event trotzdem entsprechend zelebrieren und auch anfeuern und Co. Also das ist halt der Unterschied. Das ist halt bei Leuten, das ist halt das, was ich meine, wo halt auch welche schreiben für NXT voll cool oder was für eine Crowd. Man muss halt immer noch bedenken, das sind Männer. Okay, das ist jetzt ein bisschen reduziert gedacht, aber es ist halt nun mal so. Wenn du im Bundesliga-Stadion bist, sind ja auch großteils Männer. Und wo Männer aufeinandertreffen, auch bei Konzerten, wird es einfach lauter. Es ist immer so.
Ja gut, aber jetzt Fußball ist halt so, dass da alle sind, die diese eine, das ist ja zentriert. So, da sind alle, die feiern Schalke.
Da sind ganz viele Event-Fans, die hingehen und trotzdem heben die den Arsch hoch. Salopp gesagt. Oder bei Konzerten auch, beim Festival, wo du wenig mit der Band zu tun hast, aber dann halt die anderen um dich herum machen mit, dann du auch. Das Problem bei Raw und SmackDown, also somit auch bei Survivor Series zum Beispiel, ist nicht, dass da jetzt ganz viele Event-Fans sind, sondern für mich halt, dass da halt sehr viele Families und Kiddies sind. Und die Eltern, die gehen nur wegen den Kiddies hin. Und die Kiddies sind nun mal einfach nicht laut. Es ist einfach unmöglich, dass sie solche Chants machen oder mega kreativ sind oder so. Das liegt halt in der Natur der Sache. Und deswegen sind die Crowds auch einfach bei WrestleMania, die Raw-Crowd, ist bei WrestleMania so geil laut, weil das halt fast nur Kerle sind oder Erwachsene. Das muss man halt bedenken, das ist halt...
Und Fans natürlich, also beinharte Fans.
Natürlich, das sind Fans, aber die Voraussetzungen, damit die Fans laut sind, also bei Survivor Series, wenn du jetzt meinetwegen 5000 Kiddies davon hast, die echt Fans sind von Cena und Co., weißt du, mit ihren Superhelden mitfiebern, ist schön und gut, aber die hörst du nicht. Die hörst du vielleicht bei meinem Let's Go Cena, aber das sind keine, die halt auf das Wrestling groß achten oder sonst was, die richtig mitfiebern. Bei Kiddies ist es halt anders. Und das ist auch das, worunter die Crowd-Reaction in meinen Augen halt total leidet.
Ja, also gehst du auch davon aus, dass bei der Survivor Series es deutlich ruhiger sein wird, als das jetzt heute der Fall war?
Ja, und klar, dadurch werden halt auch Matches, die zum Beispiel bei NXT dadurch gehoben wurden, werden die dort eher gesenkt. Also ja, das ist halt einfach so, wenn du jetzt ein Co-Main-Event, also ich gehe jetzt halt von Raw gegen SmackDown aus, auf das Match freue ich mich am meisten, Wenn das richtig gut ist, aber in der Crowd halt die falschen Leute, da kommt es den Zuschauer gar nicht so extrem geil vor. Weil du einfach bei den Nearfalls nicht dieses Oh mein Gott! Oder dieses Ausrasten wie jetzt beim Tag-Team-Match bei Takeover, wo du im Hintergrund einfach siehst, wie alle rein aufspringen und sich über den Kopf schlagen. Und so, mein Gott, das kann nicht wahr sein. Das
fehlt. Sich gegenseitig über den Kopf schlagen? Mit Stühlen?
Nein, die Hände über den Kopf schlagen.
Oder Hammern.
Mein Gott, oder einfach der Jubel, so alle ausrasten und sonst was. Das fehlt. Und dadurch nimmt das halt einfach total die Qualität. Das beste Beispiel dafür ist WrestleMania 18, meine ich, Rock gegen Hogan. Ein grottiges, wirklich schlechtes wrestlerisches Match, wo Rock Hogan gezogen hat wie sonst was und der sogar noch Sachen gebotscht hat. Aber du hattest voll Spaß vor dem Fernseher, weil die Crowd abgegangen ist wie sonst was. Ja. Und so kann eine Crowd halt etwas hochheben, aber auch runterdrücken. Wenn alles ruhig ist, denkst du als Zuschauer unterbewusst, eigentlich ist das wahrscheinlich nicht so gut, deswegen sind auch alle so leise.
Ja, das stimmt. Absolut. Ich würde sagen, machen wir hier den Deckel drauf auf dem Podcast, oder? Oder hat noch jemand was hinzuzufügen? David, hast du noch eine abschließende Columbo-Frage?
Ich habe noch eine Columbo-Frage.
Jawohl.
Der Kai hat die Columbo-Frage.
Was ist aus der Glorious Bomb geworden?
Also die wurde für den Impaler DDT getauscht.
Okay, ich fand die eh scheiße. Aber warum?
Keine Ahnung, ich meine, es ist doch eigentlich immer ganz cool, wenn du mehrere Aktionen hast, mit denen du Matches beenden kannst.
Also, weil er hat die jetzt ja nicht mal angesetzt, habe ich mich gewundert, deswegen.
Ja, vielleicht wollen sie einfach den Impaler DDT mehr Impact verleihen und deswegen lässt er die andere.
Von daher fand ich das ganz cool. Und ich fand die Glorious Bomb auch richtig, richtig scheiße als Finisher. Ich habe mich halt nur gewundert, wo sie auf einmal hin ist.
Ja, vielleicht wollen sie auch so ein bisschen den TNA Zusammenhang irgendwie cutten oder sonst was. Keine Ahnung. Ja. Ich finde es aber nicht so schlimm. Ich finde aber den Impaler DDT auch nicht so geil als
Finisher. Ja, ich liebe DDTs.
Okay.
Oh, diese Frage. Warte mal.
Gargano. Können wir die noch kurz loben? Können wir noch mal ganz kurz zusammen die meine Güte. Können wir noch mal ganz kurz zusammen die DDTs von Gargano loben?
Ja, also, dieser Jump-Over-DDT.
Der Jump-Over oder der andere, wo der dann Dawson weggetreten hat und dann hier, wie heißt der, Dash Wilder den DDT, also so ein Tornado-DDT gegeben hat. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ich liebe beide.
Geht es euch eigentlich jetzt genauso im Nachhinein? Nach NXT hatte ich jetzt deutlich weniger Bock auf Survivor Series, weil ich genau weiß, dass Survivor Series schlechter sein wird. Klingt blöd, aber es ist ehrlich so, weil ich einfach weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel wach bleiben würde, ich hätte jetzt nicht so viel Spaß wie bei NXT vorhin.
Ich bin nur noch mehr gehypt. Also ich bin jetzt einfach, klar, ich weiß, das wird jetzt vom Feeling her vielleicht nicht so geil sein, aber ich bin jetzt wieder richtig in diesem, ich habe jetzt Bock, Pay-Per-View zu gucken Modus.
Ja, also mir geht's auch, also ich freue mich jetzt heute Abend auf den, also ich guck's mir jetzt nicht heute Abend an, sondern morgen früh dann irgendwie in der Aufzeichnung. Aber ich weiß genau, dass es wahrscheinlich schlechter werden wird, als das jetzt heute der Fall war. Aber hey, es ist auch das Main-Roster, es ist ein anderer Anspruch, es ist irgendwie, dafür hast du ein bisschen mehr Bohai dahinter. Also ich freue mich da trotzdem drauf.
Aber du weißt
und man muss halt wissen, was einen erwartet, ja, finde ich.
Das auf jeden Fall, aber du weißt zumindest, was ich meine, weil das Problem ist bei NXT, jetzt zum Beispiel beim Tag-Team-Match, da habe ich einfach nur gedacht, ah ja, genau deswegen gucke ich Wrestling, genau deswegen liebe ich das. Crowd Reaction, geiles Match, Vorgeschichte, cool, Emotionen, das passt. Und dann werde ich heute Abend 100% dann nur denken, nein, bei den meisten Matches, deswegen gucke ich Wrestling nicht so gerne.
Ach, aber ich werde auf jeden Fall Momente haben, wo ich richtig drin bin, zum Beispiel Miss gegen Sami Zayn. Und ich weiß, ich lege mich wirklich fest, das Männer-Match, das 5-on-5-Match, das kann und wird auf keinen Fall enttäuschen. Das wird ein richtig gutes Match. Also ich bleib dabei.
Ja.
Das wird richtig gut. Und wir werden einfach morgen, wenn wir wieder bei Facebook schreiben, so darüber abwichsen, wie geil das gewesen ist. Und
ich bin richtig gespannt. Oft ab, ne?
Ja, wer kann, der kann. Ne?
Der ist doch jung.
Ich bin so, der rotzt ab und ist direkt wieder bereit. Also,
oh Gott.
Viele Details, unsere Hörer.
Nein, also das wird einfach wirklich, darauf habe ich Bock. Klar, da wird auch wieder Kacke bei sein, aber naja, hier, das zweite Match bei der Card fand ich auch nicht so toll. Also, es könnte schlimmer sein. Es könnte jetzt auch ein Hell in a Cell oder ein TLC sein, ne?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass wir einen guten Event heute Abend sehen werden. Und der auf jeden Fall besser werden wird als die letzten WWE-Events, hoffe ich.
Das Einzige, was halt komplett Wildcard ist, ist wirklich Goldberg gegen Lesnar. Also, es kommt so, du weißt einfach nicht, was kommt.
Ja. Aber das ist ja eigentlich auch ganz cool.
Ja, ich meine, das kann alles sein von geiles Match oder cooler Brawl bis hin zu, oh mein Gott, bitte, bitte, bitte nicht.
Ey, das stimmt absolut. Gut, machen wir hier mal den Deckel drauf, würde ich sagen, bevor wir hier noch die anderthalb Stunden sprengen irgendwie. Ich bedanke mich bei euch mal wieder für einen lustigen Plausch hier, eine lustige Runde.
Ist euch aufgefallen, dass wir jetzt heute einen Dreier hatten? Wir haben jetzt den dritten Podcast in Folge.
Stimmt, wir haben den Triple.
So ein Abgewichse.
Ja, und dann morgen ist der Flo und der Ulrich mit dabei, dann für die Survivor Series Review. Und ich würde sagen, dann bereiten wir uns alle so ein bisschen auf die Survivor Series vor und freuen uns drauf. Und wir hören uns dann morgen Abend wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.